Lies und das, der Buchpodcast.
Da sind wir wieder.
Da sind wir und es war so lustig, weil wir haben ja so eine Videokonferenzschalte und ich muss dich immer, weil ich bin ja die Chefin, ja, und
ja,
ich muss dich immer reinlassen. Das heißt, da kommt bei mir so ein Pop-up-Fenster und da steht normalerweise Christian Thees is in the lobby, steht da. Mhm. Do you want to let them in? Und diesmal stand da, John Irving is in the lobby und ich bin wirklich kurz erschrocken, weil ich mir dachte, oh Mist, haben wir jetzt John Irving und ich habe es vergessen und jetzt ist der vielleicht dann dran und jetzt muss ich mit dem alleine Smalltalk machen und ich weiß doch überhaupt nichts und habe schon ewig kein Buch mehr gelesen.
John
da
Irving.
Hast du mich jetzt richtig dran gekriegt.
Der hat halt den Link vom letzten Mal noch, weißt du?
Ja, genau.
John Irving. Ja, wie lustig ist
das. Sehr schön, ja. Und schau mal, meinen Hintergrund, siehst du meinen Hintergrund?
Ja.
Ich habe jetzt ein Bücherregal-Hintergrund.
Also es ist ein echter Hintergrund, der ist analog oder digital.
Der ist analog.
Ich
und der ist, wie du siehst, auch ungebügelt. Der hat hier so, siehst du da die Falten?
Aber das fällt gar nicht auf, weil das einfach nur Hintergrund ist.
Du könntest mein Bücherregal hat Falten.
Ach witzig, du hast dir dein Bücherregal-Hintergrund gemacht.
Ja, ich werde das mal für euch, weil ihr seht das ja jetzt natürlich nicht, ihr hört das ja nur, werde ich das jetzt mal auf unsere Seite stellen, auf liesunddas.de.
Okay.
Nein, nicht Punkt. Liesunddas.de. Nee, liesunddas.com.
Liesunddas.com.
Oh, ja. Oh,
was stehen denn da für Bücher hinter dir, auf deinem Poster?
Das kann man nicht wirklich lesen.
Auch nicht, wenn du davor stehst. Also du selber auch nicht.
Das ist komischerweise gespiegelt. Also die weißt du?
Ah,
die haben das irgendwie.
Das ist gespiegelt, damit man es in der Webcam richtig sieht.
Expeditions steht hier auf dem hier drauf.
Expeditions, ja, habe ich nicht gelesen.
Nee, ich auch nicht. Also es ist, glaube ich, es ist Quatsch. Aber ich finde, es sieht ganz lustig aus. Dann sieht man jetzt hier nicht immer so in mein unaufgeräumtes Arbeitszimmer, sondern sieht ein Bücherregal. Das sieht ein bisschen intellektueller aus jetzt. Passend zu diesem Podcast, weil wir so intellektuell sind.
Sehr schön.
Jawohl. Wir haben leider keine neuen Steadies diesmal zu vermelden. Mhm. Das finde ich sehr schade. Also bitte kommt in unsere kleine Community und unterstützt diesen Podcast. Würde uns sehr freuen. Und dann sage ich auch nächstes Mal wieder eure Namen. Wenn ihr das nicht wollt, dass ich den Namen sage und deswegen nicht in die Steady-Community kommt, dann schreibt mir kurz, dann sage ich einfach die Namen nicht und ihr dürft trotzdem kommen. Du, und dann habe ich aber gelesen, das hast du bestimmt auch gesehen, dass Menschen am Tag 27 Minuten lesen. Hast du es gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ist hast ein du dann auch gleich hochgerechnet, wie viel du so liest am Tag?
Nein, ich kann das ja gar nicht sagen. Manchmal lese ich auch gar nicht am Tag.
Aber da ging es auch gar nicht nur um Bücher, sondern auch so um Zeitungen, also Artikel, wahrscheinlich halt Internet, wahrscheinlich auch Verschwörungstheorien, was du halt so liest.
Ja, beruflich wahrscheinlich 5 Stunden am Tag.
Ja.
Also, vielleicht nicht ganz so viel, aber man muss ja permanent lesen. Ach so, es geht um alles lesen.
Also ja, es geht um alles lesen.
Ach, ich dachte, es geht um Bücher.
Mm-mm.
Oh ja, hast gedacht.
Und dann finde ich 27 Minuten fast wenig.
Ich finde es auch wenig. Und ich war aber auch überrascht, dass bei Mädchen und Frauen die durchschnittliche Lesezeit bei 30 Minuten lag, bei Jungen und Männern 24 Minuten. Mhm. Und dann kommt man am Ende auf die 27. Da heißt es doch, dass es vor allem Frauen sind, die lesen. Ich meine, gut, es sind vor allem Frauen, die Bücher kaufen.
Ja.
Aber ich glaube auch, beim Lesen sind die Frauen immer ganz weit vorne. Und das fand ich erstaunlich, dass da der Unterschied gar nicht so wahnsinnig groß ist.
Dass der nicht so groß ist, ja, stimmt. Nee. Wobei ich mir auch dachte, weißt du, wenn du so eine richtige Leserate hast, die da irgendwie die ganze Zeit Bücher binget, dann treibt die natürlich diesen Schnitt wahnsinnig nach oben, dachte ich. Also insofern, das ist...
Du treibst den Schnitt für München tierisch nach oben.
Ich habe dieses Jahr echt sehr viel gelesen für meine Verhältnisse, aber ist mir jetzt aufgefallen, ich gebe denen ja immer so meine privaten Bewertungen, ich habe noch kein bestes Buch für dieses Jahr, also keines hat die Höchstwertung bekommen bis jetzt. Aber das war letztes Jahr auch so und da kamen die erst in den, also das waren meine Weihnachtsbücher, die ich geschenkt bekommen habe, die dann noch die besten Bewertungen bekommen haben. Also vielleicht ist es noch so ein Jahresendrally-Spurt irgendwie, aber bis jetzt bin ich noch, also sehr, sehr viele gute Bücher, die ich ja dann auch hier vorstelle, aber noch kein sehr gutes Buch, das mich total umgehauen hat. Ich bin schon gespannt. Wir müssen vielleicht am Ende des Jahres dann mal so unsere Top 3 des Jahres machen oder so. Was meinst du?
Ja, das können wir machen.
Das können wir mal machen.
Ja, da mache ich mir gleich eine Notiz.
Ja, mach dir eine Notiz, genau.
Neben die ganzen Notizen für die Bücher, die ich noch in die Bibliothek zurückbringen muss.
Oh ja.
Weil, habe ich jetzt auch erst gelesen, das ist in Wales gewesen, da war ein Buch und das ist, glaube ich, so eine Art Rekord, 113 Jahre ausgeliehen. und wurde jetzt zurückgegeben.
Ich sollte nicht trinken, während du was erzählst.
Weil
das 113 Jahre.
Buch, ja, aus einer Schulbibliothek entliehen wurde vor dem Ersten Weltkrieg.
Das ist ja unglaublich.
Genau, und das Buch ist ja aufgetaucht in der Sammlung von seinem Ehepaar in Südwales. Und ein Mann, der anonym bleiben wollte, obwohl er es ja nicht ausgeliehen haben kann, weil er ist ja nicht 113 Jahre alt. Also er hat es offensichtlich gefunden, wollte aber eben anonym bleiben. Und er hat es jetzt in die Schule zurückgebracht.
Ist das ja. lustig.
Und der Ort heißt St. Bees.
Auch schön.
Genau. Es ist unglaublich, dass ein Stück der St. Bees-Geschichte nach all den Jahren seinen Weg zu uns zurückgefunden hat, hat der Schulleiter dann gesagt. Und ich finde, so St. Bees, das klingt einfach wie so ein Ort aus einem Roman.
Ja, absolut. Ne? Absolut. Ach Mensch, wie lustig.
Genau.
Und ja, aber das kennen wir ja alle, genau, dass man mal so vertrödelt, so ein Buch zurückzugeben. Und dann liegt es da und man hat ein ganz schlechtes Gewissen und dann muss man Strafgebühren zahlen. Musste der Strafgebühren zahlen?
Nein, natürlich nicht. Nein, es muss bei diesen ganzen Geschichten, wenn Bücher nach 40 Jahren zurückgegeben werden, muss selten einer Strafgebühren bezahlen.
Ja,
wobei mittlerweile, ich bekomme ja immer die Online-Benachrichtigung. Mhm. Und sobald ich die Benachrichtigung bekomme, klicke ich einfach auf den Link und verlängere es gerade wieder.
Ja,
und muss dann irgendwann dran denken. Nur wenn es nicht mehr verlängert werden kann, dann wird es natürlich Zeit, denn dann wird es teuer. Weißt du, dann also pro Tag 50 Cent oder so.
Oh, echt?
Ja,
okay.
Das ist, kostet dann...
Ja, aber ist ja auch richtig so. Du sollst ja nicht bei dir zu Hause horten. Ja, das wollen ja andere Leute auch noch lesen.
Absolut. Und es war ein Gedichtband, der damals ausgeliehen wurde, von Lord Byron, diesem berühmten Dichter.
Wer auch sonst.
Und Romantiker. Ja, ich habe von Lord Byron noch nie was gelesen.
Ich auch nicht.
Nein.
Ich glaube nicht.
Genau, und es war ein Schüler und später mal ein Student, der hieß Leonard übrigens, habe ich auch noch gelesen, Leonard Eubank. Das kann man irgendwie, an dem Cover konnte man lesen, glaube ich, da werden immer die Namen eingetragen der Personen, die das ausgeliehen haben oder so weiter. Und der war damals Schüler an einem Internat, auf dem auch Mr. Bean war. Ja.
Ach schön, Mensch, nette Geschichte.
Ja, und ich sag dir Folgendes, bei ihm war es so, die Schule hatte mich recherchiert. Und es war so, dass der eigentlich nicht gut gucken konnte. Der hatte eine sehr schlechte Sehkraft. Ja, und wir reden von 1915. Und trotzdem wurde er rekrutiert, das kam ein bisschen überraschend, und musste an die Front nach Belgien und ist dort gestorben. Durch einen Kopfschuss.
Au.
Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz schön.
Nee.
Und es gibt eine Gedenktafel auf jeden Fall. Und da wird er dann geehrt, auch als ein Engländer, tapfer, ehrlich und loyal. Also ich bin aber nicht ganz sicher, ob er jetzt diese Gedenktafel im Nachhinein bekommen hat oder ob das einer ist, der sie bekommen hatte. Und sie haben aber rausgefunden, ach, das ist der auch so eine Plakette hat oder ein kleines Denkmal oder so.
Eigentlich sollte ja auf der Plakette draufstehen, der das Buch nicht zurückgegeben hat oder so.
Ja, und es gab mal
eine Französin. Aber es ist auch ein guter Grund, ein Buch nicht zurückzugeben, das muss man auch sagen. Also.
Und es war eine Französin, die hat nach 81 Jahren mal die Bücher ihrer Großmutter wieder zurückgebracht. Die hatte nämlich 5 Bände ausgeliehen, 1943, und zwar über die wahre Johanna von Orléans.
Oh.
Und wegen eines Bombenangriffs konnte sie es nicht zurückbringen. Und später hatte sie so Angst vor einer hohen Strafe und dass man sie als Diebin bezeichnen könnte, dass ihre Enkelin ihr versprechen musste, die Bücher erst nach ihrem Tod zurückzubringen.
Och Mensch.
Von der Großmutter. Und das hat sie dann gemacht, nach 81 Jahren.
Also ich verstehe ja, manchmal ist es ja so, dass es in Büchereien, in öffentlichen Bücher gibt, die es nicht mehr zu kaufen gibt, die vergriffen sind und die man gerne hätte. Und ich habe das ja, habe ich das mal erzählt, ich habe als Kind ja das auch mal gemacht, dass ich dann ein komplettes Buch abgetippt habe auf der Schreibmaschine, weil ich das unbedingt haben wollte.
Nein, das ist ja der
Hammer. Weil ich fand das so toll und ich habe das auch immer wieder ausgeliehen und dann irgendwann mal habe ich mir gedacht, ich will es aber zu Hause haben, dann habe ich das mit ein Fingersystem so abgetippt mit so einer mechanischen Schreibmaschine. Und das Süße ist, meine Mama hat mir dieses Buch dann vor 15 oder 20 Jahren geschenkt. Also die hat sich ja irgendwie, haben wir drüber geredet und dann hat sie es gekauft und mir zu Weihnachten geschenkt. Ja, siehst du mal, also wenn man Bücher wirklich haben möchte, dann führt das zu komischen Dingen, die man da so macht.
Mir ist eine ganz witzige Sache passiert eigentlich. Ich war ja zu Gast in einem Podcast.
Aha, erzähl.
In einem Buchpodcast von Carla Paul. Deine alte Kollegin Carla Paul.
Ja, schön. Erzähl.
Ja, und da ging es dann auch um Lieblingsbücher oder auch um erste Bücher, die uns begleitet haben im Leben. Und ich habe dann erzählt von einem Buch und ich weiß nicht, ob ich dir auch schon mal davon erzählt hatte. Ich wusste nur in meiner Jugend, und das ist wirklich 100 Jahre her, und das war ein Schneiderbuch von einem Jungen, der als Fußballspieler irgendwie zu Juventus Turin gegangen ist. Und ich habe das die Jahre immer mal wieder gegoogelt. Es ist das einzige Buch meiner Kindheit, das ich so richtig präsent habe. Und ich habe das immer wieder gegoogelt und habe nichts gefunden. Und zwar wirklich gar nichts. Juventus Turin, Schneiderbuch, null. Weil es jetzt auch wahrscheinlich kein, es war kein Bestseller, kein Großbuch, es war einfach nur ein Jugendbuch. Und das habe ich erzählt und das hat jemand geschrieben jetzt.
Nein.
Die wusste, welches Buch das ist.
Ach super.
Also damit hätte ich mein Leben nicht gerechnet. Und das ist witzig. Und das ist Stella Herrero. Das ist gerade ihr Name. Kann ich gerade nicht aufrufen. Auf jeden Fall heißt es Stella Herrero. Und sie hat das gehört. Und ich denke, sagt sie, ich habe das Buch gefunden. Und wir reden von den 70er Jahren.
Super.
Verstehst du? Das ist und wie gesagt, ich konnte es nicht mal ergoogeln. Nicht mal mit Schneiderbuch,
Junge geht nach Turin. Die guten alten Schneiderbücher, ich hatte
Fußball
so viele davon.
Oder so. Genau, und dann sagt sie, ich glaube, ich habe das Buch gefunden, es müsste Mein Bruder der Torjäger von Toni Schwägerl sein.
Und das ist es? Hast du geguckt?
Ja, es ist es, glaube ich. Der Inhalt, der 14-jährige Eddie hat einen berühmten Bruder. Jochen Berger soll jetzt für Juventus Rom spielen. Also ich hatte Turin gedacht, aber offensichtlich heißt die Mannschaft der Juventus Rom.
Ja.
Ja, für ein paar aufregende Wochen darf Eddie ihn begleiten. Also der Bruder war dann der große Star. In Italien lernen die beiden nicht nur Kameradschaft, sondern auch den harten Kampf unter den Spielern kennen. Hier noch ein weiterer Text zum Inhalt. Mein Bruder, der Torjäger von Toni Schwägerl ist ein Kinderbuch, das 1971 veröffentlicht wurde. Die Zeit passt total. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, der davon träumt, ein erfolgreicher Fußballprofi zu werden. Ah, jetzt kommt's. Der Junge bekommt schließlich einen Vertrag bei Juventus Turin.
Ah, doch.
Und zieht nach Italien, um dort seine Karriere zu starten. Dann war es wahrscheinlich doch wirklich Turin. So, eventuell hat deine Suche jetzt ein Ende. Ist es nicht witzig? Und sie hat ein Bild vom Buchcover. Das hat sie allerdings, ich weiß auch gar nicht, wie sie darauf gekommen ist, weil sie das Buch offensichtlich nicht zu Hause hat. Aber sie wusste das. Und sie hat das Buchcover fotografiert, ist nur aus dem Internet, hat sie gesagt. Von daher, und es ist dieses Buch. Mein Bruder, der Torjäger, Toni Schwägerl, ein Schneider.
Klasse.
Lustig, oder?
Siehst du, wozu Podcasts gut sind?
Ja, vor allem, wenn du recherchierst im Internet.
Ja, irre,
und du googelst,
dass du es nicht rausgefunden hast.
Man findet doch alles.
Ja.
Nichts. Und jetzt plötzlich durch diesen Podcast.
Schön.
Witzig, ne?
Sehr gut. Jetzt weißt du, was du zu Weihnachten kriegst, wahrscheinlich von ganz vielen Leuten, dieses Buch auch vom Flohmarkt.
Vom Flohmarkt, ja, das ist wirklich witzig. Aber jetzt weiß ich, wonach ich suche.
Super.
Ohne Witz, einfach aus Spaß würde ich es wirklich gerne nochmal lesen.
Das glaube ich. Aber mich wundert ja, dass du es nicht behalten hast damals, dass du dir das, wenn
ja, aber Kinderbücher?
Ich habe noch Kinderbücher von mir von früher.
Ja, aber irgendwann gibt man sie doch weg.
Ja.
Ah, du hast echt Kinderbücher.
Ich habe sie noch, ja.
Weil du aber auch nicht so oft umgezogen bist wie ich. Du bist
das
immer
kann
relativ
sein.
Viel
das
in München
sein.
Geblieben. Dein Elternhaus gibt es heute noch, ne?
Ja, von ja. Ich bin dreimal, glaube ich, umgezogen bis jetzt. Also
okay.
Das geht.
Aber, und mein Elternhaus hat vielleicht ein, zweimal gewechselt. Und irgendwann gibt man die Bücher weg. Muss man ja auch.
Verstehe.
Aber witzig.
Sehr nett. Du, und dann haben wir ja, ich meine, es ist jetzt schon eine Weile her, aber wir haben trotzdem noch nicht über die Frankfurter Buchmesse gesprochen, auf der wir nicht waren.
Genau.
Und über die ganzen Buchpreise, die es so gab. Und natürlich müssen wir gratulieren an, unsere Gratulation geht raus an Alina Bronski, die für Pi mal Daumen den Lieblingspreis des unabhängigen Buchhandels gewonnen hat und die wir ja hier auch im Interview hatten. Ich verlinke auch die Folge nochmal hier in den Shownotes und mit der wir sehr gerne gesprochen haben und du hast ja das Buch damals auch noch vorgestellt. Also insofern ist es schön, dass sie gewonnen hat, hat mich total gefreut. Und die andere Geschichte war, dass Martina Hefter mit Hey, guten Morgen, wie geht es dir, den Deutschen Buchpreis 2024 gewonnen hat. Da habe ich ausnahmsweise mal, das habe ich noch nie gemacht, aber jetzt, wenn man so einen Buchpodcast macht, muss man natürlich da dranbleiben, habe ich im Livestream mir diese Verleihung angeguckt.
Krass.
So wie sonst die Oscar-Verleihungen danach, weißt du? So beim Kochen hatte ich das dann so laufen. Und war sehr verwundert, weil da wurden ja alle Bücher nochmal vorgestellt und manche waren ja auch sehr gewichtig im Sinne von schwierige Geschichten und so weiter und sehr gut recherchiert. Und Iris wirkte ja eher so ein, ich muss gestehen, ich habe es angefangen zu lesen vor ein paar Wochen und habe dann bei Seite 50 oder sowas mir gedacht, ach, jetzt lese ich mal noch erstmal was anderes und lese es ein anderes Mal weiter, weil das so, das fängt halt an wie so ein, bös gesagt, E-Mail-Roman oder sowas, weißt du? So dieses, da gehen halt so WhatsApps hin und her und dann liest du halt den Chat und so. Und das so gut gegen Nordwind hat es mich erstmal erinnert. Und deswegen hatte ich da keinen Bock drauf. Das war mir irgendwie. Und deswegen hätte ich nie gedacht, dass die gewinnt, weil das am Anfang so plätschert. Vielleicht wird das noch krasser und ich werde es jetzt auch nochmal lesen.
Zieht sich das durch das ganze Buch?
Also das weiß ich eben noch nicht.
Kommt ja später. Ach, das hast du nicht so weit nach vorne geschaut.
Ich habe, wie gesagt, bis Seite 50 oder sowas gelesen erst.
Es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ne? Also ich habe nur ein, zwei Sätze mitbekommen. Aber von daher denke ich, da passiert schon noch etwas.
Ich denke auch.
Es ist eine Frau, die einen kranken Mann betreut und aber eine Affäre mit jemandem beginnt im Internet. Also das ist so alles, was ich weiß. Mehr weiß ich auch gar nicht.
Ja, es geht um diese Love-Scammer, also diese Menschen, die anderen Ländern meistens sehr schlecht bezahlt anfangen. Also ich bin ja im Brotjob beim Bayerischen Rundfunk und mache da unter anderem Community-Management. Also muss da ganz viele Kommentare lesen jeden Tag, also ein paar tausend. Und die moderieren. Und da haben wir ganz, ganz viele von diesen Love-Scammern drin, die dann sagen, hallo, du Schöne, so ungefähr, ich wollte dir mal eine Freundschaftsanfrage schicken und bitte kontaktiere mich doch als Privatnachricht und so. Ja. Und die muss ich dann immer händisch löschen. Also insofern, das ist wirklich ein großes Business und mich wundert es immer, dass Leute da noch drauf reinfallen. Aber die Frau in dem Buch tut es natürlich nicht. Die fällt nicht drauf rein, die versucht den Spieß umzudrehen. Aber trotzdem, es ist ein großes Business offenbar. Also sonst würden die Leute das nicht machen.
Wisst ihr, diese Love-Scammer, von denen du schreibst, habe ich auch schon ganz oft geschrieben.
Mhm. So, ist das dein Nebenjob?
Mein
Wie Christian Thees wirklich sein Geld verdient.
Mein Brotjob.
Ja, genau. Radio ist nur eine Front.
Love-Scammer.
Love-Scammer, genau. Naja, und dann gab es noch eine Geschichte um schlechte Verlierer beim Buchpreis, aber da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Das fand ich total lächerlich. Und insofern würde ich sagen, wir fangen jetzt
habe ich gelesen. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Clemens, wie heißt der? Joachim Clemens?
Wollen wir einen Mann einfach. Es war einfach ein Mann, dessen Namen nicht weiter genannt werden muss.
Weil
ich keinen Bock habe, ihm jetzt überhaupt noch Aufmerksamkeit zu geben nach der Geschichte, muss ich sagen.
Aber ich hatte seinen Namen aber auch im Zusammenhang gelesen mit einem Preis, den er bekommen hat. Vielleicht nicht den großen Preis, aber irgendeinen Preis hatte der doch bekommen, oder nicht? Oder täusche ich mich?
Das weiß ich nicht.
Na, egal. Okay, gut, alles klar.
Also ich fand es war, finde ich, auffallend, dass wir hatten ja noch drüber gesprochen, dass die Caro Wahl auch so Probleme hatte, einen nicht gewonnenen Preis zu akzeptieren. Und jetzt dann das zweite Mal gleich hintereinander. Also werden Autoren und Autorinnen jetzt dünnhäutiger und zu schlechteren Verlierern? Ich finde, klar darf man das alles denken und man darf enttäuscht sein. Und das verstehe ich auch total. Aber muss man das dann öffentlich machen? Also das weiß ich nicht. Also
Naja.
Ich lese gerade seine Biografie. Das finde ich gerade sehr lustig. Er ist Fan und Förderer des Galopprennsports. Ihm gehörten mehrere Rennpferde.
Also der Mann, dessen Namen jetzt nicht
genannt werden darf. Der Mann, dessen Namen jetzt nicht nennen.
Und du hattest das live auch noch gesehen, wie er proletarisch.
Nee, der wurde nicht gezeigt.
Genau,
also es wurde nur vorher eben, wurden alle Bücher mal durchgesprochen, wo ich mir dann aber auch dachte, das sind bestimmt tolle Bücher, aber ich habe keine große Lust, sie zu lesen. Und ich bin ja eher Fan des unabhängigen Buchhandels, dieses Lieblingsbuches. Da habe ich jetzt alle durchgelesen übrigens, die auf der Shortlist waren. Und die sind alle gut. Also die könnt ihr alle unbesehen lesen. Okay. Die sind echt super. Aber ich würde sagen, fangen wir an mit unseren Buchtipps, damit ihr da draußen nicht aus Verzweiflung noch das Buch von Thomas G. lesen müsst.
Ja.
Ja, fangen wir an mit unseren ersten Sätzen, oder? Soll ich mal anfangen?
Ja, fangen wir an mit den ersten Sätzen.
Hans öffnete die Haustür und trat vor seinen Bungalow. Es war früh, die Sonne noch nicht über die Baumkronen des Waldes emporgestiegen, der hinter der Adelheidstraße begann. Er fror etwas in seiner Badehose. Die Luft war kühl, das Handtuch, das über seinen Schultern hing, wärmte ihn kaum.
Hans, ein deutsches Buch auf jeden Fall.
Jawohl.
Hans, ein deutsches Buch.
Genau.
Mein erster Satz. Jetzt bin ich sehr gespannt. Und
John,
ich habe mich kurz mit meinem MacBook im Rucksack, meinen Lieblingsklamotten in Mamas marineblauem Hartscheinkoffer.
Kenn ich.
AirPods in den Ohren und der gefalteten Kündigung in der Bauchtasche trete ich aus dem Haus in der Fröhlichstraße 37, das nicht mehr mein Zuhause ist.
Ach was, du hast Caroline Wahl mitgebracht, Windstärke 17.
Das ist jetzt wirklich auch eigentlich eine kuriose Geschichte, weil ich dieses Buch ja 22 Bahnen zunächst mal weggelegt hatte.
Ja.
Und mich das nicht abgeholt hat.
Ja.
Und ich habe jetzt mit ihr einen Talk aufgezeichnet, hab sie neulich getroffen. Du hast sie witzigerweise eben Caro Wahl genannt.
Ja, so nennt sie sich selber auf Instagram.
Deswegen sagst du Caro. Ich habe nämlich kurz vor dem Interview noch versucht, ihren Instagram-Account zu finden und habe Caroline Wahl eingegeben bei Instagram und habe nichts gefunden.
Ach so.
Und dann saß ich im Foyer, wir waren beim WDR in Köln, und dann saß ich im Foyer und wartete auf sie und habe dann einfach nur mal so Caro, nein, Quatsch, dann habe ich Caroline Wahl Instagram gegoogelt. Und da kam sofort der Account mit Caro Wahl. Und dann habe ich gesehen, ach, die hat ja doch ein Instagram. Ich fand es nämlich so cool, dass die kein Instagram hat. Ich dachte, so, wie cool ist die? Nee, weil sie einfach denkt,
weil
ich habe das
nicht nötig hat. Ja.
Weißt du, und das fand ich irgendwie gut mal, dass jemand nicht mitläuft, sondern, und sie ist ja auch so eine sehr eigene Person, einfach sagt, no way, ich verplemper nicht meine Zeit auf Instagram, brauche ich nicht. Und ich fand es sehr erfrischend. Und dann sah ich aber in letzter Minute, oh nein, die hat doch ein Instagram-Account. Aber ist es nicht interessant, dass du bei Instagram selber Caroline Wahl suchst und die hat ein blaues Häkchen. Die ist also prominent. Von daher würde man doch denken, dass dir das gezeigt wird. Und es waren so 6, 7 Caroline Wahls, die aber alle nicht sie waren. Und ja, und deswegen Caro. Und als du gerade sagtest, Caro Wahl, habe ich gesagt, und sie wird ja auch gerne lieber Caro genannt. Sie möchte nicht Caroline genannt werden, sondern lieber Caro. Ja, und jetzt war ich mir gerade eben nicht sicher. Also, ich habe dann beide Bücher ja gelesen.
Ach, beide gleich, okay. Brav.
Ja.
Hausaufgaben beide gemacht. Sehr
und
gut.
Fand das dann sehr schön. Und, und das Erstaunliche ist, dass hier mal wieder sich zeigt, dass es muss der richtige Zeitpunkt sein, es muss die richtige Situation sein. Ja, aber nachdem alle davon geschwärmt hatten und 22 Bahnen, mein Lieblingsbuch, inklusive du oder dir, je nachdem, wie das lautet, ist die Erwartungshaltung natürlich so unglaublich hoch. Und hohe Erwartungshaltung killt Bücher. Und das ist ein Problem. Und deswegen hatte ich es nach 40 Seiten weggelegt und dachte, also irgendwie holt mich das nicht ab. Und dann habe ich aber jetzt nochmal ganz frisch angefangen. Und war dann total drin und habe mit den beiden Mädels gelebt und fand es auch total schön. Ja, und ich fand auch, im Gegensatz zu dir, dann Windstärke 17 auch so gut wie das erste Buch.
Okay.
Ja, du hast es ja dann erstmal weggelegt, weil dann war deine Erwartungshaltung wahrscheinlich irgendwie eine andere. Ja. Nur es ist so spannend, einfach zu sehen, warum Bücher oder dass Bücher manchmal funktionieren und manchmal nicht. Und es sind die gleichen Bücher.
Mhm.
Okay. Also es ist leider keine Überraschung und es tat mir auch leid, aber ich dachte, ich wollte trotzdem allen noch mal ganz kurz zeigen, warum mir Caro Wahl jetzt dann doch ganz gut gefällt.
Ja, erzähl.
Ich hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich langweile dich natürlich. Du hattest das Buch ja schon als erstes gelesen, allerdings auch erstmal weggelegt, fand ich auch interessant. Und dann hast du es aber zu Ende gelesen noch.
Ja.
Ne? Also, dann nochmal so ganz kurz. Es ist die Fortsetzung ja von 22 Bahnen. Da ging es ja um Tilda und ihre Schwester Ida. Die leben zusammen mit einer alkoholkranken Mutter, die ein Totalausfall ist. Und deswegen kümmert sich Tilda also um die kleine Ida, die irgendwie so ganz genügsam auch ist und irgendwie, das hat mich so gewundert bei dem Buch, alles dann doch auf die Reihe bekommt, obwohl die Mutter ja total abwesend ist oder betrunken auf der Couch schläft. Und Ida hockte ja am liebsten in ihrem Zimmer, malte Bilder. Und wenn sie schwimmen geht, großes Hobby, dann nur, wenn es regnet und kein anderer im Schwimmbad ist. Und ich wunderte mich schon so ein bisschen, wie die das so alles wegsteckt mit der Mutter. In diesem allerersten Buch. So, das war 22 Bahnen. Und jetzt gibt es eben so eine Art Fortsetzung. Und in diesem Buch geht es schwerpunktmäßig um Ida, die jetzt 10 Jahre älter ist. Sie landet auf Rügen, natürlich arg gebeutelt von den letzten 10 Jahren mit der Mutter. Sie studiert mittlerweile, ist aber ganz schön orientierungslos. Und landet dann da oben, ganz spontan eigentlich, an der Ostsee, will dann mal jobben, wird dann aber gleich krank und der Besitzer von der Kneipe, wo sie eigentlich arbeiten wollte, der nimmt sie mit nach Hause. Das ist Knut und hat zu Hause seine Frau Marianne und die beiden kümmern sich ein bisschen um sie. Und dann gibt es auch noch einen jungen Mann, der ihr Interesse weckt. Ja, und man fragt sich ja, ob das Leben jetzt eine gute Wendung für sie nimmt. Aber so einfach wird das natürlich nicht. Ich fand diese Fortsetzung wirklich genauso schön wie Teil 1. Denn es ist natürlich auch hier wieder dieser bestimmte Ton, den Caroline Wahl hat, der manchmal, und das hat mich auch anfangs irritiert, ein bisschen simpel wirkt. Kurze Sätze, einfache Sätze, aber, und das fällt auch relativ schnell auf, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass sie so dialoghaft schreibt. Einfach nur Ida Doppelpunkt, Tilda Doppelpunkt, ich Doppelpunkt. Und das ist wie kurze Szenen aus einem Theaterstück eigentlich. Und sie kann wunderbare Dialoge. Sehr trockene Dialoge, bei denen man schmunzeln muss und die auch diesen ganz speziellen Sound ausmachen. Ein Beispiel jetzt aus Windstärke 17. Sie geht dann ins Wasser, in die Ostsee und schwimmt relativ weit raus, was total gefährlich ist an dem Tag. Und dann wird sie gleich von der DLRG-Mitarbeiterin zurechtgewiesen. Das ist doch lebensgefährlich. Ich daraufhin, also Ida, ich bin Schwimmerin. Die junge Frau, das ist dem Meer ganz schön egal. Ida. Chill, das ist die Ostsee. Ja, und Ida erkundigt sich dann, was denn so die DLRG-Frau verdient und fragt sich, ob das ein Job für sie wäre. Und daraufhin sagt die junge Frau, wie sie die bezeichnet von der DLRG, ich kann dir die Nummer von meinem Chef geben, wenn du Lust hast mitzumachen. Schwimmen kannst du ja. Ida Doppelpunkt, nein, ich kann deinen Chef nicht anrufen, bin im Flugmodus. Weißt du, das ist diese trockene Art. Ja, sie ist im Flugmodus, weil sie einfach nicht erreicht werden möchte. Aber diese Logik, weißt du, das ist so eine Caroline Wahl-Ida-Logik. Nee, Tor, ich kann deinen Chef nicht anrufen, bin im Flugmodus. Fand ich aber sehr, sehr schön. Und sie hat sich schon auch noch so ein bisschen so die Unbekümmertheit aus den jungen Jahren, aus dem ersten Buch, bewahrt. Die blitzt ab und zu mal durch. So eine gewisse Naivität, so eine gewisse Flapsigkeit. Da gibt es diese eine schöne Szene, da will sie auf den Baumwipfelpfad an der Ostsee und hat aber kein Geld dabei. Und dann heißt es, endlich finde ich den Eingang zu dem Turm, beziehungsweise stehe ich so vor einem Kackdrehkreuz. Das ist auch der Sound natürlich. Und dann wieder so ein typischer Dialog, sie ist in der Kasse. Einmal, ich muss Eintritt zahlen für diesen dummen Turm. Ja, nichts ist umsonst. Wie viel? Studentin? Ja. Dann 11,50 Euro. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein. Dann 13,50 Euro. Ich habe auch kein Geld dabei. Blickkontakt. Ich muss da hoch, sagt sie dann zu ihr. Ich muss da hoch. Die Frau Doppelpunkt. Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos. Ida Doppelpunkt. Ich werde erst im September 6. Wir lächeln uns kurz an und sie lässt mich durch. Das ist einfach so eine wunderschöne Situation, wenn man sich vorstellt, dass die vielleicht im echten Leben passiert. Denkst du, ja, von beiden Seiten, ja? Wie krass. Und wenn wir so sprechen, dann filtern wir ja erstmal und halten ganz vieles zurück. Und hier, weil wir auch die Figuren natürlich sprechen und aber auch laut denken hören, sind die Figuren auch ein bisschen wie Caroline Wahl selbst. Sie sagen einfach alles, was ihnen auf der Zunge liegt. Und das finde ich eigentlich so ganz erfrischend an beiden. Sowohl an Caroline Wahl, die auch sagt, ich bin enttäuscht, dass ich nicht den Deutschen Buchpreis gewonnen habe, beziehungsweise, dass ich nicht mal nominiert wurde. Das hat sie dann noch mal in irgendeinem kleinen Satz in irgendeinem Gespräch gesagt, wird dann natürlich auch aufgebauscht, aber sie steht dazu. Also so ist es jetzt nicht.
Ja, sie hat ja einen langen Instagram-Post dazu gemacht, den hatte ich damals vorgelesen.
Ja, ja. Und ich meine, und sie denkt es, weißt du, du und ich, wir würden es denken, aber wir würden es nicht posten. Mhm. Weil wir wissen, dass Leute sagen, oh Gott, bist du arrogant, wie kannst du nur? Und Caroline, weil die macht es aber einfach. Und das ist aber auch das Tolle an ihr und das Schöne, dass sie ihr Herz so auf der Zunge trägt. Also ich mag das total. Deswegen unterhält man sich auch ganz gerne mit ihr. Naja, und dann gibt's aber auch immer wieder mal durchaus so kleine, schöne Formulierungen. Ida trifft ja diesen Jungen, der heißt Life, ist ein Surferboy. Und sie weiß aber jetzt auch nicht, woran sie mit dem ist. Und dann beschreibt sie das ganz schön. Mit Life fühlt es sich immer irgendwie wie ein Abschied an. Das ist ein Satz, der ist so einfach, so simpel, aber er drückt so viel aus. Und dann fährt sie noch fort. Ich habe das Gefühl, ich muss jeden Moment mit ihm in mir aufsaugen wie ein blutrünstiger Blutegel, weil es immer der letzte sein könnte, der letzte Moment. Also Caroline Wahl, merkt man, hat ein bisschen seine ganz eigene Art, die Dinge zu beschreiben. Vielleicht noch diese eine Szene zum Schluss. Sie muss sich einmal so furchtbar übergeben, weil sie 15 Würstchen gegessen hat und dazu so eine rote Beete-Feta-Soße. Und dementsprechend sieht auch ihre Kotze aus, wie sie es ja auch schreibt, violett. Und Marianne, ne, die Frau von Knut, die hält sie dann so fest, während Ida über der Kloschüssel hockt. Und Ida zeigt dann so drauf und sagt, um die Farbe ihrer Kotze zu entschuldigen, wegen der rote Beete-Feta-Soße. Und Marianne fragt, war die Soße gut? Das ist schon so schön. Denn Ida hatte die selbst im Supermarkt ausgesucht und Ida flüstert daraufhin, ja, sehr. So, und dann umarmt Marianne sie zum allerersten Mal und Ida sagt dann, ich schmiege mich in ihre Umarmung und lasse auch den anderen Müll in mir raus. Frage mich, ob meine Tränen auch violett sind. Und das ist so ein typischer Satz einer Karo-Wahl-Figur. Ich frage mich, ob meine Tränen auch violett sind. Von der Rote Beete-Soße. Also, ich finde, zu deiner Überraschung natürlich, es ist wirklich eine schöne Fortsetzung. Es ist ein trauriges Buch, ein melancholisches Buch über Ida, die versucht, ihren Platz im Leben zu finden. Im ersten Teil fand ich sie ja noch total knuffig. Ja, jetzt ist sie eigentlich keine sympathische Figur. Aber man fühlt sich ihr sehr nahe und hofft einfach, dass sie ein bisschen Glück findet. Tilda ist auch noch dabei, um die geht's auch in diesem Buch. Aber hier ist der Schwerpunkt eindeutig eben auf Ida, die noch klein war, in 22 Bahnen. Ja, Windstärke 17 immer.
Ja, sie kann wirklich gut schreiben. Sie kann auch sehr gut die Personen einem irgendwie näher bringen. Also den Knut und die Marianne und sowas. Man gewinnt diese Personen gleich lieb und liest das gerne und man liest es schnell weg. Für mich war halt das erste Buch ein Buch mit Tiefe und mit einem ganz wichtigen Inhalt, also dieses typische, die alkoholkranke Mutter oder ein alkoholkrankes Elternteil und so weiter und ein Kind, das viel zu früh dadurch dann erwachsen sein muss, um sich eben um die kleine Schwester zu kümmern, um das auszugleichen, was die Mutter nicht leisten kann. Das gibt's ja häufig und das hat sie, finde ich, sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Habe ich wahnsinnig gerne gelesen und Teil 2 habe ich auch gerne weggelesen, aber es war für mich halt so ein netter Coming of Age. Also das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen und wie ich auch damals sagte, ich bin jetzt halt einfach gespannt, was sie schreibt als nächstes.
Weil daran, etwas ganz anderes.
Daran wird sich halt zeigen, ob sie wirklich eine gute Autorin ist oder ob sie halt nur diese eine Geschichte schreiben konnte. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt schreibt.
Die aber überhaupt nichts mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat, verstehst du? Normalerweise ist dein Zweifel berechtigt, wenn jemand seine eigene Story erzählt. Aber in dem Fall hat das nichts mit ihrem Leben zu tun. Diese beiden Bücher sind komplett erfunden, ja? Auch gerade damit sie nicht mit ihrem eigenen Leben sich so sehr beschäftigen musste. Von daher, wer sich das ausdenken kann, kann auch anders ausdenken. Und die freut sich diebisch über das, was sie gerade schreibt. Okay. Die will ja jedes Jahr ein Buch rausbringen, einfach weil sie auch ungeduldig ist und es nicht erwarten kann. Also das nächste Buch kommt definitiv nächstes Jahr. Wow. Die ersten 4 Bücher schafft sie, sagt sie, jedes Jahr rauszubringen. Und die freut sich so diebisch, weil sie sagt, es wird krass. Es wird so krass. Es ist was ganz anderes.
Okay.
Das war, ja, genau. Also die wie so ein Honigkuchen wird. Hat sie dabei gestrahlt. Es wird krass. Ich sag, kann nichts verraten. Aber es ist ganz anders. Es wird krass. Und ich bin sehr gespannt, wie die Leute reagieren.
Okay.
Und Windstärke 17 ist gewidmet ihrem Vater für Papa. Ich hab dich lieb.
Süß.
Und zwar hat sie es deshalb gemacht, damit er endlich ihre Bücher mal liest. Der arbeitet sich seit einem Jahr durch 22 Bahnen und will das eigentlich nicht lesen. Und er hat ungefähr in einem Jahr 12 Seiten geschafft. Oh. Und sie findet das richtig scheiße. Und das Ganze wird noch dadurch schlimmer gemacht, dass sein bester Freund Robert, der hat das Buch schon längst gelesen. Und das ist für sie eine totale Niederlage, dass der Freund ihres Vaters das Buch schon gelesen hat, aber ihr eigener Vater nicht. Und deswegen hat sie es ihm gewidmet, damit er das endlich liest.
Oh, das verstehe ich so gut, da kann ich so mitfühlen. Mein lieber Mann hat noch keinen meiner Podcasts gehört. Und da denke ich mir auch mal, jetzt hör halt wenigstens einmal rein. Nee, macht er nicht. Macht er nicht.
Ja, kann ich auch fast verstehen, weil er natürlich diesen Live-Podcast die ganze Zeit zu Hause hat. Ja. Die Frau, die am Abendessen hast du über Bücher schwadroniert.
Nein, mache ich ja nicht. Der kennt das. Das mache ich ja nicht.
Weißt du, der kennt das.
Ich mache ja auch noch einen Wissenschaftspodcast und den hört er sich auch nicht an. Aber das Gute ist, dafür kann ich jetzt über ihn lästern, weil er wird es ja nie hören. Weißt du?
Oder?
Das ist total praktisch. Ja.
Nee, komm, erzähl noch ein paar andere Dinge.
Genau, ich sag einfach, das ist ein Buchpodcast, damit er ja nicht reinhört und dann kann ich die ganze Zeit über ihn lästern. Nein, nein. Ich sag dir jetzt, was ich für ein Buch mitgebracht habe, okay?
Ja, ich bin neu und zwar mit Hans.
Mit Hans, genau. Und zwar
ich finde es schon total interessant, dass jemand seine Figur Hans nennt.
Ja, aber das sagt weißt auch du? Ein bisschen was über das Alter dieser Figur aus, glaube ich. Ja, also du kannst
das ist
dir,
richtig. Hans kenne ich nur aus dem Dark Doctor.
Stimmt, den habe ich ja jetzt total verdrängt. Oh, der war letztens bei Jagoda Marinic zu Gast. Das war ein ganz toller Podcast. Das war richtig gut. Ja. Habe ich sehr gerne gehört. Ein sehr politisch denkender Mensch, wie wir ja schon vermutet haben. Aber genau, ich bringe mit, die anderen sind das Weite Meer von Julie von Kessel. Schon was gehört davon?
Haben wir darüber schon mal gesprochen hier? Hat das jemand schon mal erwähnt?
Ich hoffe nicht. Es kann sein, dass es wieder ein Community-Tipp war. Das kann gut sein. Ja.
Ja,
aber, aber nicht größer, oder? Warte,
nein,
dann schaue ich
Nein, guck mal, manchmal weiß man ja nicht. Hat vielleicht jemand aus der Community das kurz mit drei Sätzen erwähnt oder habe ich das selber einfach auf im Buchladen entdeckt?
Es ist zumindest nicht unter unseren, zum Glück.
Nein, soll ich dir was sagen, wo ich es entdeckt habe? Neulich war ich in Österreich und in St. Johann, wo auch du Urlaub gemacht hast dieses Jahr sogar. Ich war eine Woche später da und wir sind einen Tag nach St. Johann gefahren. Und da gibt es eine kleine Buchhandlung, die total super sortiert ist. Bei der Buchhandlung habe ich ganz viel entdeckt. Und ein paar Bücher habe ich abfotografiert. Und ich glaube, die anderen sind das weite Meer, war dabei.
Sehr gut.
Weil es mich interessiert hat. Und weißt du, woher ich diesen Satz habe?
Nein.
Ein Satz, glaube ich, der zitiert wird von meiner Lieblingsdichterin, Mascha Kaleko.
Oh.
Die anderen sind das weite Meer, du aber bist der Hafen. Kannst liebster ruhig schlafen, ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das weite Meer, du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Kannst liebster ruhig schlafen, die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen.
Du hast es gerade live auswendig gekonnt, richtig? Du hast es nicht abgelesen.
Nein, das habe ich nicht abgelesen. Wow. Das ist wirklich, wobei ich unter Umständen eventuell zwei Zeilen verwechselt habe und an der anderen Stelle gebracht habe. Ich bin nicht mehr so ganz sicher. Die anderen sind das. Ich muss gerade überlegen, wie das Gedicht anfängt. Das heißt, für den einen. Die anderen sind das weite Meer.
Das muss ich jetzt direkt dazu schreiben. Das müssen wir noch nachtragen auf jeden Fall.
Ja,
wie sagst du, heißt es?
Mascha Kaleko, für den einen.
Für den einen, auch schön. Für den einen und die anderen sind das weite Meer.
Nee, das ist schon richtig. Das beginnt wirklich mit, die anderen sind das weite Meer.
Super.
So beginnt dieses Gedicht. Du aber bist der Hafen, so glaube mir, kannst ruhig schlafen, ich steuere immer wieder her. Kannst liebst du eventuell. Also ich glaube, es war sogar wahrscheinlich 1:1 richtig. So.
Sehr schön. Okay. Ich bin sehr beeindruckt von dir gerade.
Und ich habe es abfotografiert, weil ich dachte, das Buch interessiert mich.
Cool. Ja, ich erzähle dir jetzt, worum es geht. Also Julie von Kessel ist eigentlich Journalistin und auch Autorin, wie man merkt. Sie war für das ZDF in New York, als die Anschläge vom 11. September damals waren. Und dieses neue Buch von ihr ist jetzt im Eisele Verlag erschienen, auf den ich ein Auge geworfen habe. Ich höre auch den Eisele Podcast, weil das ist ja ein ganz, ganz toller, winzig, kleiner, süßer, niedlicher, toller Verlag von Julia. Die heißt auch Julia, oder? Eisele. Also insofern, sehr, sehr spannend, was die für Bücher rausbringen. Und die hatten damals auch die deutsche Version von Die Optimisten rausgebracht, was eines meiner Lieblingsbücher ist. Also, insofern, wir lernen in diesem Buch die Familie Kramer kennen. Vater Hans, von dem wir gerade vorhin schon gehört haben, war erfolgreicher Diplomat und der lebt jetzt allein und kriegt das ganz gut hin. Er hat aber eine Zugefrau, die ihm zum Beispiel Zettelchen schreibt, was zu tun ist an dem Tag und was er so machen soll und was wichtig ist, ja, weil sein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Und dann steht er aber doch eines Tages, wie wir vorhin gehört haben, so fängt das Buch an, mit Badehose und Handtuch vor dem Haus der Nachbarn, um bei ihnen zu schwimmen, weil die einen Swimmingpool haben. Aber diesen Swimmingpool haben sie seit Jahren nicht mehr und sind dementsprechend befremdet, dass dann plötzlich ein Mann in Badehose vor ihnen steht. Es ist also klar, die Demenz schreitet voran und lange wird er nicht mehr alleine leben können, er braucht irgendwie Hilfe. Dann bleibt aber die Frage, wer sich denn um ihn kümmern soll. Seine drei erwachsenen Kinder scheinen alle eigentlich keine Lust und auch keine Zeit zu haben. Die haben halt ihr eigenes Leben. Und zwar sind diese drei Kinder zum einen Luca, die ist Fernsehreporterin in der Ukraine. Und also die ist Fernsehreporterin, ist aber gerade in der Ukraine, um von dort zu berichten, ja, so gesagt. Und die macht sogar Interviews an der Front mit Soldaten. Also die hat so einen richtig aufregenden Job. Dann gibt's den Sohn Tom, der leitet eine psychiatrische Klinik und hat auch genug mit seinen eigenen Patienten und seinem Liebesleben zu tun. Und dann gibt's noch Elena, die zum einen, sagen wir mal, gesundheitliche Probleme hat und dazu noch eine Affäre mit ihrer Jugendliebe und dadurch dann ihre Ehe in Gefahr bringt. Also das sind die drei erwachsenen Kinder, die wir kennenlernen. Und es ist dann alles so, wie wir es halt oft kennen. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Und obwohl alle drei in diesem Fall wirklich große Probleme haben, fragt keines der Geschwister mal die anderen, du, was soll ich denn in der Situation machen? Oder hast du mal einen Rat für mich? Hast du ein offenes Ohr für mich? Kannst du mir helfen oder so? Sondern jeder wurstelt einfach so vor sich hin. Und dadurch verstricken sich alle drei immer tiefer in ihre Probleme, die sie da gerade so haben und die sehr akut werden. Und dann ist der Vater eines Tages weg. Also sie kriegen irgendwie einen Anruf und es heißt, er ist weg, sie wissen nicht, wo er ist. Und die drei sausen also nach Hause, um ihn zu suchen. Die sind ein paar Stunden mit dem Auto entfernt.
Sag mal, in welcher Stadt spielt
Bonn.
Es? In Bonn.
In Bonn, genau. Ich glaube, da ist Julie von Kessel auch eine Zeit lang aufgewachsen, deswegen kannte sie das ganz gut und hat sich also Bonn ausgesucht. Und Geschichten wie diese gibt es eigentlich viele, also so Familiengeschichten, Einzelschicksale, die dann wieder zusammenfinden. Und mir hat aber gefallen, dass es hier um Menschen geht, die auf den ersten Blick eigentlich total erfolgreich sind, bewundernswerte Jobs haben, tolle Karrieren hingelegt haben, die aber dann auf den zweiten Blick alle auf ihre Weise total scheitern. Und zwar eben, weil sie, finde ich jetzt mal, weil sie Einzelkämpfer sind, weil sie immer alles mit sich ausmachen und sich keine Hilfe suchen. Und ich nehme mal an, so wie das gemeint ist, ist, dass das Elternhaus sie dazu gemacht hat. Also man lernt ein bisschen was darüber kennen, wer dieser Hans eigentlich war. Und letzten Endes lernen dann die drei durch die Demenz des Vaters, dass sie sich eigentlich am besten gegenseitig stützen und stärken sollten. Und Julie von Kessel beschreibt es dann so: Für einen kurzen Moment dachte sie an das Bild, das Luca einmal von der Familie gemalt hatte und das seit Jahren in der Küche hing. 5 Hügel. Jeder erklimmt seinen eigenen, allein. Es ist ein Familienroman und ein Roman über Demenz, der aber nie bedrückend wird, muss man gleich dazu sagen, weil sonst sagen viele Leute, oh Gott, nee, will ich nicht lesen. Also so ist es nicht, sondern es geht hauptsächlich eben um die erwachsenen Kinder, sondern der findet auch in ganz schwierigen Phasen immer wieder so eine Leichtigkeit. Und es ist sehr, sehr leicht und schnell zu lesen und vielleicht manchmal ein bisschen zu oberflächlich. Also vielleicht hätten manche Erzählstränge meiner Meinung nach noch ein wenig mehr Tiefe oder Beachtung verdient. Also manches wird nicht so ganz ausformuliert und ausgeschrieben. Aber dann wäre es halt noch dicker geworden. Vielleicht wollte das Julie von Kessel nicht. Vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung wie bei Caroval, keine Ahnung. Aber alles in allem, ich habe es total gerne gelesen. Und für dich, lieber Christian, gibt es da auch extra viel wörtliche Rede. Deswegen dachte ich, es könnte dir auch gefallen.
Interessant. Ja, stimmt. Ich liebe ja wörtliche Rede.
Genau. Also das ist Julie von Kessel mit dem, wie wir erfahren haben, mit dem Titel Die anderen sind das weite Meer, das ein Zitat von Mascha Kaleko ist.
Ja, also ich denke mal, dass sie das meint.
Bestimmt.
Denn das ist natürlich ein fast ikonisches Gedicht, schon auch super schön vertont von Dota zum Beispiel. Ja. Die hat ja auch Mascha Kaleko Songs zur Musik gemacht und da ist für den einen auch dabei.
Wunderbar, ich freue mich jetzt schon auf dein Gedicht, das du später noch mitbringst. Aber vorher haben wir noch eine Autorin zu Gast. Und zwar habe ich diesmal eine Kinderbuchautorin eingeladen. Das ist ein bisschen untypisch für uns. Aber das ist jemand, mit der mein Sohn zumindest aufgewachsen ist und viele, viele andere Kinder auch. Margit Auer, die auch hier im Münchner Raum, sage ich mal, also in der Nähe von mir wohnt. Und eine ganz, ganz sympathische Frau ist und auch ein Buch nach dem anderen raushaut. Also wie man so einen Output schaffen kann, ist mir immer ein Rätsel. Insofern hören wir mal, was sie uns heute für ein Buch mitgebracht hat.
Und einen Kinofilm gibt es ja auch schon wieder von ihr.
Stimmt. Hallo Margit Auer.
Hallo zusammen.
Es ist so, ich glaube, das ist so eine Geschichte einer selektiven Berühmtheit. Ich glaube, alle, die Kinder haben, die so um die, ja, zwischen 5 und 13 sind, schätze ich mal, ungefähr, die sagen sofort, aber klar, die Schule der magischen Tiere, da kommt man nicht drum rum. Mein Sohn ist jetzt 14, der ist jetzt leider rausgewachsen aus dieser Buchreihe, aber der war noch so einer der ersten, die praktisch immer warten mussten, bis das nächste Buch rauskam, weil das kam, glaube ich, so ungefähr einmal im Jahr. Also auch eine absolute Vielschreiberin warst du damals oder bist es immer noch? Erzähl mal, wie es zu dieser Schule der magischen Tiere kam.
Ach, meine Güte, es liegt ja schon 13 Jahre zurück und als Schriftstellerin hat man ja sehr, sehr viele Ideen. Man muss eigentlich eher sortieren und überlegen, welche Idee ist so gut, dass ein Buch draus wird. Und man fängt ja erstmal an. Man fängt zu schreiben an und dann merkt man bei manchen Ideen, da kommt man einfach nicht weiter. Die versickern. Da ist man bei Seite 20 und merkt, nee, meine Figuren, die leben nicht. Was soll da noch passieren? Und man hört auf. Bei der Schule der magischen Tiere war es von Anfang an anders. Ich erzähle ja auch Kindern, woran ich gerade arbeite oder was für Ideen ich habe. Und bei der Schule der magischen Tiere war es so, dass sofort die Kinder nachgefragt haben. Was sind denn das für Tiere? Wie leben die denn bei ihren Kindern? Und was für Tiere kommen denn da? Woher sind die? Und da habe ich schon gemerkt, wow, da ist so eine Fantasie da. Also da passiert so viel in meinem Kopf. Da kann ich ein Buch draus machen.
Wo hast du die gefragt, die Kinder? Bist du in der Schule gegangen oder die ganzen Freundinnen, deine eigenen Söhne?
So ungefähr war es, genau. Also meine ersten Anfänge waren, dass ich meinen eigenen Kindern die Geschichten, die ich geschrieben habe, schon zum Lesen gegeben habe. Ja. Dass ich auch Kindern, die auf Besuch kamen, davon erzählt habe. Dass ich im Kindergarten Geschichten vorgelesen habe. Also ich weiß noch, ich habe eine Geschichte vorgelesen, da haben die Kinder immer so gelacht, wenn eine Figur Hupsi-Pupsi gesagt hat. Und diese kleine Idee ist bis heute der Knüller, weil die hat es ja auch in die Schule der magischen Tiere geschafft. Kasper das Chamäleon sagt so gerne Hupsi-Pupsi, bis heute der Renner. Also eine der allerersten Ideen entstanden im Kindergarten aus der Geschichte. Damals ist nie was geworden, aber Hupsi-Pupsi ging in die Weltliteratur ein.
Ach, das ist lustig. Hast du denn selber auch ein Haustier oder hattest mal eines?
Ja, auch das ist so ein kleines Puzzlesteinchen, das dazu kam. Wie kam ich auf die Idee? Ich erinnere mich an eine Bergtour mit unserer Familie. Meine Kids waren damals klein. Einer war ein Erstklässler. Wir sind den Berg raufgewandert und da gab es am Bauernhof eine Katze. Und die hat uns begleitet. Die hat meinen Sohn begleitet bis zum Gipfel hoch und die haben sich unterhalten. Ich bin wirklich hinterhergelaufen und dachte mir, wow, der Falida kann die Katzensprache. Der kann sich mit dieser Katze unterhalten. Bin hochgelaufen, wieder zurück zu dem Bauernhof. Da musste dann diese Katze natürlich irgendwie wieder zurückgeschoben worden in ihr Haus. Große Tränen. Natürlich hat Familie Auer danach eine Katze sich angeschafft nach diesem Urlaub. Und meine Kinder haben sich mit dieser Katze unterhalten. Katze ist bis heute bei uns präsent. Jetzt ist es ein Kater namens Lorenzo. Nicht ganz so hoch, ganz so hochnäsig wie Kater Karajan, aber auch nicht ganz einfach.
Und ich fand es ja ganz faszinierend. Also ich habe die ersten Bücher vorgelesen, die nächsten wurden dann irgendwann mal selber gelesen und da habe ich dann selber nicht mehr mitgekriegt, worum es so weiterhin ging. Aber wir haben uns natürlich dann auch die Filme angeguckt, die ersten zwei. Jetzt gerade ist ja sogar der dritte schon in den Kinos. Wie ist es, wenn man dann, erstens dachte ich mir, man kann es gar nicht verfilmen, aber es ist gut gelungen, finde ich. Es ist wirklich gut gelungen, aber es muss doch wieder so ein ganz anderes Gefühl sein, wenn man seine erdachten Figuren dann plötzlich auf der Leinwand sieht, oder?
Ja, der Effekt ist sogar schon früher eingetreten, als ich bei den Dreharbeiten dabei war. Mhm. Bei den allerersten Dreharbeiten zu Film Nummer 1, ich wurde abgeholt am Bahnhof, das war damals so ein kleiner Bahnhof in Österreich und wir sind zu Schloss Grafeneck gefahren und das war im Film Die Wintersteinschule. Ich steige aus diesem Kleinbus aus, lauf durch diesen Park und dann ist dieses Schloss und oben drüber steht Wintersteinschule. Ja. Und dann laufen da Kinder aus dem Tor und dann läuft da ein Hausmeister durch und ich war wirklich komplett geflasht und dachte mir, hey, das gibt's doch nicht. Hier läuft mein Willy Wondraschek, mein Hausmeister, läuft hier rum. Und ich habe mit dem dann Mittag gegessen. Also das habe ich wirklich im Kopf noch nicht so richtig zusammengebracht. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und bin natürlich irre stolz, dass die Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, jetzt wirklich so eine riesen Dimension bekommen. Und ja, es ist ein unglaubliches Gefühl und ich finde auch, dass es gut gelungen ist.
Absolut. Und vor allem, du hattest das Glück, dir etwas ausgedacht zu haben, was in Reihe gehen kann, was also nicht nach einem Band fertig ist, sondern wo du immer neue Geschichten erzählen kannst. Das ist natürlich auch toll. Und es ist kein deutsches Phänomen. Du bist ja in über 20 Sprachen, glaube ich, übersetzt worden. Also auch das. Wo ist da die im Ausland die größte Community, die das total liebt und verehrt?
Das kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ich weiß, in Spanien laufen die Bücher total gut. Ich war auf Lesereise in Polen, lange Schlangen bei der Signierstunde. Ich war in Lesereise in Budapest und die Verkaufszahlen sind jetzt gar nicht so irre. Aber trotzdem, die Popularität, auch die war absolut umwerfend. Ich weiß noch, ich hatte eine Signierstunde am Rand von Budapest in einem Einkaufszentrum. Wir sind da mit der Straßenbahn ewig rausgefahren und dann war da wirklich so ein hässliches Einkaufszentrum. Man geht vorbei an allen möglichen Modegeschäften, Billigkram, irgendwo in der Ecke ist eine Buchhandlung und ich laufe auf diese Buchhandlung zu und denke mir, was wollen die ganzen Leute hier? Das waren schon unendlich lange Schlangen, die nur auf mich gewartet haben. Also auch da irre populär. Es gibt Schön. Da auch ein Theaterstück, es gibt dort auch den Kinofilm. Ich werde auch im Dezember wieder nach Budapest fahren. Freue mich schon sehr, meine Fans auch dort wieder zu treffen.
Also falls du irgendeinen guten Draht hast zu dem, der immer die magischen Tiere verschickt, ich hätte gerne einen Spatz, bitte. Also kannst mir gerne mal jederzeit einen vorbeischicken.
Ja. Haben sehr guten Draht.
Sehr gut. Mr. Morrison.
Es sind ja die sprechenden Tiere, die den Kindern ja zur Seite gestellt werden, damit sie ihnen helfen in schwierigen Momenten oder auch motivieren. Welche Art von Tier hättest du dir damals als Kind gewünscht, wenn du die Idee doch schon gehabt hättest?
Naja, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Mr. Morrison hätte schon automatisch für mich das Richtige rausgesucht. Also ich glaube, ich hätte ganz gern so ein kleines Tier, jetzt nicht gerade ein Eisbären oder ein Leopard, also was ganz Auffälliges, sondern ein bisschen sowas Kleines vielleicht. Eugenia, die Fledermaus, die ja mal so in den Ärmel einfach so reinschieben kann oder so irgendwie da so mitnehmen, die so immer dabei ist und um einen rumflattert, die hätte mir schon auch recht gut gefallen, glaube ich.
Ja. Wunderbar. Und du gehst ja mit der Zeit, muss man auch sagen. Es gibt ja sogar ein veganes Krokodil bei dir.
Also etwas Ängstliches. In der Tat ein witziger Einfall der Filmleute.
Ach, das war von den Filmleuten in Teil 3,
ja.
Ne?
Ja.
Ach, das taucht in keinem der Bücher bisher auf.
Rick, das Krokodil. Also ich kann mich zumindest an eine Szene erinnern, wo er Goldfische vom großen
Die sind nicht vegan.
Und die auf einmal nicht mal im Aquarium rumschwimmen. Also ist nicht direkt aufgeklärt, ob das der Rick war, aber es liegt schon sehr nahe. Also er ist zumindest Fisch.
Alles klar. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was du uns für einen Buchtipp mitgebracht hast. Was liest du denn selber gerne so?
Ich habe jetzt tatsächlich mal kein Kinderbuch mitgebracht, obwohl ich da natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen rauf und runter lese, sondern ich habe ein sehr schönes Buch für Frauen mitgebracht. Eliza Raid, Das Geheimnis der Sprakaha.
Oh, das Sprakaha.
Ein Buch, das in Island spielt und ich liebe Frauengeschichten. Also ich mag es sehr, wenn Frauen über ihr Leben schreiben. Sie machen das ja irgendwie ein bisschen unpräzisiöser, unaufgeregter als die Männer. Also ich lese wesentlich lieber Michelle Obamas Biografie als die von ihrem Mann. Fand auch total super diese Whistleblowerin-Geschichte von der Frances Hogan über Facebook. Also solche Geschichten finde ich irre. Und Eliza Wright schreibt auch total schön über ihr Leben in Island. Sie ist Kanadierin. Hat während dem Studium einen Isländer kennengelernt, ist mit ihm nach Island gezogen und wurde total überraschend First Lady. Und dann schreibt sie über ihr Leben als First Lady, was man dann so erlebt auf dem internationalen Parkett. Und am Anfang ist sie total irritiert über diese Rolle, weil sie muss ja repräsentieren. Auf einmal geht's drum, was trägt sie? Einmal verschwindet ihr Schmuck bei einem Staatsbankett in Stockholm. Es war nur so billiger Modeschmuck aus Island, aber das kommt dann sofort in die Zeitung. Schmuck der First Lady verschwunden. Also da wurde gleich irgendeine Story erzählt. Das erzählt sie so ganz amüsiert und sie erzählt dann aber auch, was man aus dieser Rolle machen kann. Und jetzt ist es so, dass Island das Land auf der Welt ist, das in Sachen Gleichberechtigung sehr, sehr weit vorne ist. Und sie beschreibt auch, wie die einzelnen Frauen sich das erarbeitet haben. Also Sprakaha, das ist tatsächlich so ein isländischer Ausdruck für Frauen, die die Welt verändern. Und die ihren eigenen Weg gehen. Und das ist wunderschön beschrieben und auch sehr anregend.
Spannende Geschichte. Ich hätte jetzt was ganz, vom Cover her hätte ich jetzt ehrlich gesagt irgend so eine Rosamunde Pilcher eher sowas so ganz was
so
Liebliches irgendwie erwartet. Das klingt gar nicht so.
Ich dachte auch gerade, es ist ein Roman und dann plötzlich aber, nein, sie war First Lady von Island. Also sie ist es immer noch, ne?
Irre
sie ist
Geschichte.
Aktuell immer noch
glaube,
die First Lady.
Ich glaube,
ne?
Ja. Sie wurde auch wirklich komplett zufällig First Lady. Ihr Mann war eigentlich an der Uni angestellt und es ging dann drum, bei den Präsidentschaftswahlen sollte er eine Fernsehsendung moderieren und er hat die verschiedenen Kandidaten vorgestellt und kaum war die Fernsehsendung zu Ende, klingelten wohl die Telefone und er hat gesagt, ob er nicht vielleicht kandidieren möchte. Er hätte es eigentlich am besten gemacht von allen und tatsächlich wurde es. Und sie hatte dann schon 4 kleine Kinder, sie sind eingezogen in diese Präsidentenvilla, die überhaupt keine Präsidentenvilla ist. Ich meine, Island, ehrlich gesagt, 400.000 Einwohner. Aber sie füllt diese Rolle unheimlich aus und sie beschreibt auch, wie wichtig es ist, sich als Frau irgendwie zu artikulieren, seinen Weg zu gehen und auch Raum zu finden und auch seine Sprache zu finden und eben andere zu motivieren, sich zu zeigen. Also man soll sich einfach nicht verstecken. Es gibt so unheimlich tolle isländische Frauenpersönlichkeiten, Komponistinnen, Kabarettistinnen, Fischerinnen, Abenteurerinnen. Und da beschreibt sie so eine nach der anderen. Sehr cool.
Toll, vielen Dank, Margit. Kommt auf meine Liste. Finde ich jetzt echt total spannend. Habe ich Lust drauf.
Super.
Wunderbar, alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wird es noch weitere Schulen der magischen Tiere geben?
Ja.
Ja.
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es fehlen noch ein paar Kinder, die noch auf ihr magisches Tier warten, das Mr. Morrison an der Tür klopft und das Tier bringt. Das sind Matteo und Leonie. Leonie wartet ab Teil 1 auf ihr Pony. Ich weiß noch nicht, ob sie es kriegt. Aber ich weiß schon, welches Tier Matteo kriegt. Und da mit dieser Geschichte werde ich im Dezember anfangen zu schreiben. Und dann können die Kinder das auch schon mal lesen.
Super, wunderbar. Dann erstmal viel Spaß beim Schreiben. Ich glaube, das macht wirklich Spaß, diese Bücher zu schreiben.
Aber klar.
Vielen, vielen Dank und alles Gute. Tschüss.
Bis bald. Hallo. Tschüss, Margit.
Ciao.
Ciao.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz, den ich mitgebracht habe, der lautet folgendermaßen. Stundenlang widmete sie sich unwichtigen Details. Auf der Titanic hätte sie angefangen, die Liegestühle zu streichen.
Was?
Stundenlang widmete sie sich unwichtigen Details. Auf der Titanic hätte sie angefangen, die Liegestühle zu streichen.
Ja, jetzt bin ich gespannt, aus was für einem Buch. Also da habe ich jetzt gar keinen Zusammenhang.
Das ist eine Beschreibung von Madeleine. Das Buch ist von Pierre Lemaitre, Die Farben des Feuers. Und da wird Madeleine beschrieben, Tochter eines berühmten französischen Bankiers in den 20er Jahren in Paris. Der wird gleich zu Anfang des Romans zu Grabe getragen. Und Madeleine ist Alleinerbin dieses Bankenimperiums. Es ist eine Zeit, in der Frauen nicht einmal einen Scheck unterschreiben durften. Aber sie übernimmt jetzt dieses Bankenimperium und deshalb beginnt ein Komplott mit dem Ziel, sie und die familiengeführte Bank in den Ruin zu stürzen. So, das ist einfach nur der Plot von Die Farben des Feuers. Ganz tolles Buch mit wunderbaren Personenbeschreibungen. Der Bruder des Toten zum Beispiel wird so beschrieben, der ist Abgeordneter übrigens, also der Bruder vom toten Bankier, beschrieben als so ein Loser, der ständig Geld in den Sand setzt und der verzweifelt versucht, seine Zwillingstochter oder Töchter unter die Haube zu bekommen. Beide hässlich wie die Nacht, heißt es da. Genau, zwei Töchter mit mageren X-Beinen und blühender Akne, die ständig glucksten, weshalb sie gezwungen waren, sich die Hände vor ihre entsetzlichen Zähne zu halten. Man hätte meinen können, ein entmutigter Gott habe jeder der beiden nach ihrer Geburt wild eine Handvoll Zähne in den Mund geworfen. Ey, ist das eine Beschreibung oder ist das eine Beschreibung?
Super beschrieben, ja.
Hammer, oder? Ja, es ist fast schon eine literarische Seifenoper, die übrigens mit einer spektakulären Szene beginnt, während der Beerdigung. Also wir sind auf Seite 1. Ja, der Trauerzug mit dem Sarg auf dem Leichenwagen will sich gerade in Bewegung setzen. Da stürzt Madeleines 7-jähriger Sohn aus dem Fenster. Im Sturz bewegte sich der Körper des Kindes hin und her, wie ein vom Schuss getroffener Vogel, landet erstmal auf einem Baldachin, wird wie ein Springteufelchen wieder in die Luft katapultiert und landet dann krachend auf dem Sarg seines Großvaters. Das Blut fließt ihm aus den Ohren. Fließt ihm aus den Ohren. Das ist die erste Szene. Ja.
Okay.
Aber ganz ehrlich, so müssen Romane beginnen.
Ich schaue mir gerade an, Pierre Lemaitre klingt natürlich auch toll, was der so gemacht hat, aber ich habe, glaube ich, noch nichts von ihm gelesen.
Und nicht nur die Menschen, auch die Zeit wird natürlich ganz schön beschrieben. Da heißt es dann auch, Charles hat ja 2 Töchter und dazu heißt es, er lebte in dem Glauben, seine Frau Hortensie möge Männer nicht ausreichend, um Jungen zur Welt zu bringen. Also, das sagt so viel über diese, auch über diese Zeit aus. Also was für ein wirklich toller Roman. Und als ich den jetzt nochmal wieder ausgegraben habe mit dem Satz, habe ich natürlich als erstes gedacht, ich will endlich natürlich ein weiteres Buch von Pierre Lemaitre lesen. Denn wer so ein tolles Ding geschrieben hat, und ich habe das geliebt damals, also der muss auch andere tolle Bücher geschrieben haben. Deswegen, da mache ich mich jetzt direkt mal wieder auf die Suche.
Ja, ich habe gerade geguckt, es gibt 3 noch zur Auswahl für dich. Also es gibt Wir sehen uns dort oben, hat auch ganz viele Sternbewertungen, also ist sehr beliebt. Dann Spiegel unseres Schmerzes und du hattest gerade die Farben des Feuers, gell? Genau.
Ja, auch viele Sternebewertungen.
Und drei Tage und ein Leben. Ja, die haben alle viele. Also das, okay, genau, das ist gut für dich. Hast du was zu lesen?
Freut mich.
Sehr schön.
freut mich.
Wir haben ja auch wieder was Post bekommen aus der Community mit Buchtipps, also Buchtipps von unseren Hörerinnen und Hörern. Und da habe ich mich über beide sehr gefreut, aber über die eine habe ich mich besonders gefreut. Und zwar haben wir unsere erste nicht deutsche oder zumindest nicht deutschsprachige Hörerin. Und zwar hat uns Fran geschrieben, from Suffolk, the east coast of England. Das heißt, das hat mich total gefreut. Und sie schreibt,
lovely to have you.
Hallo Christian and Larissa. Und dann sagt sie, also ich übersetze jetzt gleich mal, sie bedankt sich bei uns für den großartigen Podcast und sagt, sie hat dadurch wieder Lust bekommen, mehr deutsche Bücher zu lesen und würde im Moment lesen Altes Land von Dörte Hansen. Sie würde zwar nicht jedes Wort dort verstehen, aber das muss sie ja auch nicht, denn die Geschichte wäre irgendwie so, dass sie total reingefunden hat und dass das alles, the people mostly sehr sympathisch, schreibt sie.
Aber wie interessant, gerade Altes Land ist ja wirklich, also eines auch meiner Lieblingsbücher, wie alle Bücher von Dörte Hansen. Ich liebe auch dieses Buch und auch die Sprache ist toll. Aber die Figuren, die verschiedenen Generationen, das geht ja komplett durcheinander. Das ist nicht einfach.
Ja.
Also das kann ganz schön verwirrend sein.
Fran schafft das, genau.
Oh, wow.
Und dann schreibt sie, I have also discovered graphic novels. Thank you, Christian. Und zwar hat sie gerne Blankets gelesen, das du auch mal vorgestellt hattest.
Blankets.
Das wäre eine ganz, ganz tolle Einführung in die Graphic Novels, wenn man das noch nicht so kennt.
Ja.
Und sie war sofort Feuer und Flamme dafür und wollte nicht, dass es wieder aufhört. Das war aber so ein ganz dickes Buch, soweit ich mich erinnere. Gell? Das war irgendwie
extrem.
Ja, genau.
Das ist extrem dick. Das ist von Craig Russell. Der hat auch ein anderes geschrieben. Das ist Habibi. Das ist so eine arabische Märchengeschichte. Ganz, ganz toll. Blankets, diese Familiengeschichte, das Verhältnis zu seinem Bruder, das Aufwachsen. Es ist wirklich ganz toll gezeichnet und vor allem auch erzählt. Und vorgestern habe ich das Neue von ihm bekommen. Und genau, das heißt,
okay, das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal
auch wieder
hier
sehr dick. Ich hoffe, dass es mir so gut gefällt, dass ich es demnächst dann auch vorstellen kann. Fran,
genau. Und zwar hat sie aber auch noch natürlich, ich schaue jetzt mal kurz, ob es das auf Deutsch gibt, bevor ich euch erzähle, was ihr Buchtipp ist. Discover kenne ich. Natürlich gab es das auch auf Deutsch. Aber ich finde es gerade nicht. Doch, genau. Und zwar auf Deutsch heißt es Der Salzpfad. Auf Englisch erstaunlicherweise The Salt Path. Also haben sie ausnahmsweise mal 1:1 übersetzt. Von Rayna Wynn. Und wenn du mal guckst, dann kennst du bestimmt auch dieses Cover. Es ist eine wahre Geschichte über Rayna und ihren Mann Moth und die laufen oder wandern einen 630-Meilen-Pfad von der Südwestküste, also an der Südwestküste Englands von Somerset nach Dorset und genau, dieses Buch beschäftigt sich also mit dieser kleinen Reise von den beiden und das war der Buchtipp von Fran aus Suffolk. Ganz, ganz toll.
Freut mich
total, dass wir internationale Hörerinnen haben.
Ja, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste deutlicher sprechen, damit
wenn Fran Dörte Hansen irgendwie lesen kann, dann versteht die uns schon. Das kriegt die locker hin. Genau. Und die zweite Empfehlung ist von Susan oder Susanne, je nachdem, ob man das jetzt Englisch oder Deutsch ausspricht. Und zwar schreibt sie, mit stetiger Begeisterung höre ich gerne euren Podcast und habe kürzlich die Empfehlung, mein Mann hieß es, gelesen. Und sie hat Graphic Novel als unbedingte Leseempfehlung. Und das passt ganz gut, weil du ja keine dabei hast heute. Insofern haben wir trotzdem eine Graphic Novel-Empfehlung. Sehr, sehr gut.
Ja.
Das heißt Nils von Tod und Wut und von Mut und ist erschienen im Carlsen Verlag, geschrieben von der Kinderbuchautorin Melanie Garanin. Kennst du schon, genau. Traurige Geschichte.
Ich habe es aber zu Hause, ich habe es hier im Regal stehen, nebenan.
Ja. Also es geht um, erstmal die Kinderbuchautorin. Sie ist Mutter von 4 Kindern. Das jüngste Kind heißt Nils, der auf der ersten Buchseite aufgeregt einen Schwarm Gänse kommentiert, während seine Mutter neben ihm kniet. Und die nächste Doppelseite zeigt sie kaum 1,5 Jahre später auf dem Friedhof vor einem Kindergrab. Mit 3 Jahren wurde bei Nils Leukämie diagnostiziert mit einer guten Prognose. Während der Behandlung, die von einer klinischen Studie begleitet wurde, begann er unter sehr starken Bauchschmerzen zu leiden und nach wenigen Wochen verstarb Nils nicht an dem Krebs, sondern an den Folgen einer unerkannten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und Susanne schreibt, das Buch zeigt den Weg der Familie durch die vielen Stationen von Verlust, die Zeit im Krankenhaus und der Alltag mit Krankheit in einer Großfamilie, der irgendwie weitergeht. Der Schock und die langen, ergebnislosen Versuche, irgendjemanden für den Behandlungsfehler zur Rechenschaft zu ziehen. Bei all dem Schrecken gibt es in diesen vollen Bildern immer noch etwas Fröhliches oder Tröstliches zu entdecken. Wir werden immer traurig sein, nie untraurig, aber lass uns bitte versuchen, nicht immer unglücklich zu sein, sagen die hinterbliebenen Eltern zueinander. Herzliche Grüße und kommt gut durch einen bunten, fröhlichen Herbst zusammen. Ja, schwerer Tobak. Also das ist, ich denke an Daniela Krien, wo es auch um den Tod eines Kindes geht.
Ja.
Ja, schwierig, schwierig, ja. Aber offenbar trotzdem irgendwie tröstlich, wie sie schreibt.
Meine Frau hatte dieses Buch, deswegen ist es gar nicht von mir. Ich habe es gar nicht gekauft, aber sie hatte dieses Buch und hat es geliebt. Es ist ein fantastisches Buch und gut, dass sie mich jetzt immer daran erinnert, denn ich wollte dieses Buch schon lange auch lesen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Text. Die Zeichnungen sind auch ganz wunderschön. Es ist insgesamt einfach nur ein schönes, schönes, schönes Buch. Bis auf den Inhalt, thematisch natürlich. Aber es ist einfach ein wunderschönes Buch und es muss ein ganz tolles Leseerlebnis auch sein. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme mir das demnächst dann vor. Denn es steht hier seit 2 Jahren steht es bei mir rum. Ich habe mir das gleich gekrallt, weißt du, für meine Graphic Novel-Sammlung. Als ich vor knapp 2 Jahren angefangen habe, habe ich mir das gleich von meiner Frau gekrallt.
Sehr
Aber
gut.
Eigentlich ist es ihr Buch.
Hat sie vorne ihren Namen reingeschrieben, wie man das so macht? Es gibt jetzt übrigens, das wird mir momentan ständig bei Instagram angezeigt, weil Instagram jetzt verstanden hat, dass ich Bücher gerne mag. So eine Stanze, sowas hatte ich auch mal, dass du in deine Bücher vorne praktisch so ein Wappen oder ein Emblem reinstanzen kannst. Weißt du, dass das dann so eine, also das ist dann kein Stempel, also nicht reingedruckt, sondern so reingestanzt. Das ist sehr cool. Ja.
Das ist auch nicht so ein Geschmiere dann, weißt du, womit man so ein Buch quasi entwertet, sondern das ist dann einfach
sehr edel.
So ganz dezent.
Ja.
Und da kann man seinen Namen dann stanzen.
Du kannst da alles Mögliche machen. Du kannst dir diesen Stanzdings, wie nennt man das, diesen Stempel oder wie auch immer, also das, was du dann, dieses Metallteil, das dann eben sich da reindrückt, das kannst du dir vorher gestalten. Ich hatte damals eins, da war natürlich eine Katze drauf und ein Sternchen und dann stand da irgendwie Larissa's Library oder sowas. Und dann kannst du das da reinstanzen. Geht halt nur bei E-Books ziemlich schlecht.
Aber es geht auch nur mit Sternkreis und so kleinen geometrischen Formen und Buchstaben. Also du hast so ein kleines Set.
Ich weiß es nicht. Nee. Du kriegst dann, also das machst du online, so war das bei mir damals. Vielleicht ist es mittlerweile anders. Du lässt es dir drucken oder machen oder stanzen oder gießen oder ich weiß nicht, was man damit macht. Und dann hast du so eine Metallplatte, da konntest du die auch austauschen, konntest auch mehrere haben und das dann mit so einer großen Zange praktisch dann jedes Mal reindrücken.
Ach, das wird gestanzt, dann wird die Seite kaputt gemacht.
Nein, die wird nur verbogen praktisch. Also
geprägt.
Geprägt, dankeschön. Mir fehlen heute die richtigen Verben. Natürlich, geprägt.
Also, dann hatte ich es auch richtig verstanden am Anfang.
Genau, nicht gestanzt.
Und was kostet das so ungefähr?
Das weiß ich nicht. Es war damals bezahlbar. Jetzt habe ich gar nicht erst draufgeklickt auf den Link, weil sonst kommt der immer wieder, weißt du? Kennst es ja bei Instagram-Werbung. Und ich dachte mir, ich habe das ja damals schon gehabt und ich habe ja fast keine haptischen Bücher mehr. Also ich habe wirklich eigentlich nur noch E-Books und da ist es für mich nichts. Aber es ist natürlich ein schönes Geschenk, so
toll,
für die Weihnachtszeit für Leseratten.
Ja,
also das,
super Geschenk.
Ja, ich werde mal suchen, ob ich sowas finde und dann verlinke ich euch es auch, dann müsst ihr es nicht suchen. Was hast du gesagt?
Prägung. Ich bin ganz begeistert.
Gleich ganz schwäbisch.
Ich bin echt ganz begeistert.
Prägung.
Weiß auch nicht, warum das Wort begeistert finde ich auf Schwäbisch irgendwie ganz schön.
Genau.
Ja, begeistert. Ohne Schwäbisch zu können, kann man das einfach sehr gut Schwäbisch aussprechen. Das ist das, ich glaube deswegen.
Weil wir es beide nicht können, genau. Nee, wir können ja beide keine Dialekte. Ja. Du, ich hätte eigentlich noch, bevor du mit deinem Gedicht kommst, weil ich gerade sagte, das wäre ein gutes Geschenk für Leseratten. Ich habe nämlich ein Päckchen bekommen und das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber das sind auch super Geschenke für Leseratten. Und zwar, warte mal, ich halte dir jetzt mal in die Kamera.
Deutscher Buchpreis steht da einfach drauf.
Da steht Deutscher Buchpreis drauf und das sind 3 verschiedene Sachen. Und zwar jeweils von Dr. Carina Heer, das ist die Autorin sozusagen. Das ist einmal ein Büchlein und zwar gibt es jetzt 20 Jahre den Deutschen Buchpreis. Das ist der Grund dafür, ja. Und das ist einmal ein Büchlein mit unnützem Wissen zum Deutschen Buchpreis. Und ich habe dir da mal 3 Sachen rausgesucht. Zum Beispiel Mark Twain war es, der konstatierte, Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen.
Aber der hat nie einen Deutschen Buchpreis
Nein,
bekommen.
Nein, zu Literatur generell. Dann, die Mitglieder der Jury für den Deutschen Buchpreis müssen etwa 200 Bücher innerhalb kürzester Zeit lesen.
Boah, das ist anstrengend.
Vor allem, wenn du dann schon, wenn du schon musst. Das ist schon.
Das ist ja kein Spaß. Wer will denn da in die Jury?
Ja, doch, ich glaube, da wollen viele rein, aber es werden nicht viele. Und dann Warte mal, ah ja, genau. 1739 verzeichnete Leipzig 20 Buchhandlungen auf 28.000 EinwohnerInnen. Das sind mehr Buchhandlungen pro EinwohnerInnen als heutzutage Brauereien pro Kopf in Oberfranken.
Super cool, ganz toll.
Genau, das ist das eine, das fand ich total nett. Leipzig. Das andere ist ein Adventskalender, deswegen will ich das jetzt nämlich schon vorstellen. Das heißt, aber ich habe jetzt nur die erste Seite aufgemacht, weil da sind immer zwei Seiten zusammengeklebt sozusagen und du musst die dann aufschneiden und das wollte ich jetzt noch nicht machen, weil es ist ja ein Adventskalender.
Ja.
Genau, und das sind also 24 Türchen sozusagen und das erste bezieht sich auf das Jahr 2005. Weil da eben der, das waren die Anfänge des Deutschen Buchpreises. Und dann kommen die AutorInnen, die es 2005 auf die Shortlist geschafft haben. Und dann muss man die mit ihren Titeln zusammenbringen. Also Daniel Kehlmann steht da zum Beispiel, Arno Geiger, Friederike Mayröcker. Und dann sind da die Vermessung der Welt, Es geht uns gut, So sind wir, 42 und so. Und dann muss man die zusammenbringen. Also das finde ich total nett. Da ist total viel Wissen drin. Und mein Lieblingsding von diesem Paket ist aber ein, ich zeig's dir jetzt gerade, es ist so eine Art Kartenspiel. Und das heißt das Quiz. Und deswegen dachte ich, anstatt eines Rezensionsrätsels, mache ich jetzt das Quiz mit dir. Ich muss aber sagen, ich habe wirklich lange gesucht, weil die Fragen sind so dermaßen schwer. Also,
okay, alles klar.
Boah, aber gut. Aber ich habe jetzt immerhin, genau, warte mal, ich muss erst gucken. Welches Wort kam nur zweimal in für den Deutschen Buchpreis nominierten Titeln vor, aber beide Male 2020? Mandarinen, Serpentinen, Violinen, Argentinien.
Mandarinen.
Oh, du warst so knapp daran. Sag's nochmal.
Serpentinen. Ach, wirklich?
Die beiden Romane waren 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel und Serpentinen von Bov Bjerg. Genau.
Okay.
Aber sauschwer, oder? Oder, das wissen wir jetzt, weil jetzt gerade das natürlich Thema war. Wie lautet der Nachname der Autorin von Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Hefter, Ordner, Tacker oder Locher?
Frau Hefter.
Frau Hefter. Und das
aber
wusste
voll
ich,
aktuell.
Ja.
Aber voll aktuell.
Und das wusste ich auch nicht. Was macht die österreichische Autorin Doris Knecht immer wieder gerne? Auflegen, anlegen, abheben oder verlegen?
Auflegen.
Ja, die ist DJin. Wusstest du das? Echt?
Na klar.
Ja, na klar.
Nein, ich habe geraten.
Aber das ist wirklich, also ich fand das total nett. Das hat so ein bisschen was von Trivial Pursuit, aber halt, also man verzweifelt, weil man weiß wirklich so gut wie gar nichts. Aber ich habe sie trotzdem sehr gerne durchgeblättert. Also insofern, wenn ihr irgendwelche, wenn ihr nicht wieder Lesezeichen verschenken wollt an eure Bücherratten im Freundeskreis, sind die drei Dinge echt total nett. Hat mir gut gefallen.
Also man kauft sie getrennt oder sind die alle drei zusammen?
Nee, das sind drei verschiedene. Nee, ich habe sie in einem Paket geschenkt bekommen jetzt. Aber das kann man natürlich getrennt kaufen und ich kriege gerade die Packung nicht wieder zu, deswegen fange ich jetzt hier an.
Ja, das hört man.
Siehst du? Das ist echt nervig, wieso geht das nicht zu? Das ist so wie bei, wenn man so eine Pillenpackung hat und dann da irgendwie so dieser Beipackzettel so dick ist, dass man die nicht wieder zukriegt. So, jetzt habe ich es geschafft. So, genau. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch etwas Hochgeistiges.
Und noch ein Gedicht.
Oder nicht? Schon, oder?
Witzigerweise, ich hatte erst etwas rausgesucht, was nicht hochgeistig ist.
Aha.
Und dann habe ich mich aber doch noch entschieden für etwas Literarischeres.
Ja.
Und zwar ein Gedicht von Josef Maria Harder. Und es heißt Liebe zeigen.
Aha.
Es ist Österreicher auf jeden Fall. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Ich überlege gerade, aber das ist nicht Jörg Harder. Nee, nicht Josef Harder. Oder?
Josef
Maria Harder? Ist das Josef
genau,
Harder? Der Kabarettist?
Josef Maria Harder. Nein, ich hab ihn ja angeschrieben, ob ich sein Gedicht einmal vortragen darf im Podcast. Und dann hat er geantwortet, danke für Ihr Interesse an meinem Gedicht. Gerne können Sie es verwenden. Herzliche Grüße aus Oberösterreich, Josef Maria Harder. PS. Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen, weise ich darauf hin, dass es sich bei dem bekannten Kabarettisten Josef Harder um meinen gleichnamigen Cousin handelt.
Ah.
Daher der Zusatz Maria in meinem Namen. Für weitere Infos stehe ich gerne zur Verfügung.
Also eine tolle Familie, das kann man schon mal sagen.
Ja, und ich wusste, dass Josef Maria Harder, der Dichter, also nicht Josef Harder ist, der Schauspieler und Kabarettist, den ich ja wirklich verehre.
Ja.
Also das wusste ich, weil ich mich da schon mal vor einiger Zeit mit beschäftigt hatte oder das mal versucht habe rauszufinden. Aber dass die beiden wirklich verwandt sind miteinander, das wusste ich nicht. Das habe ich erst durch seine freundliche E-Mail erfahren, die wirklich total cool ist. So, also Josef Maria Harder, Liebe zeigen. Er sagt seinem Schatzel grundsätzlich nie, dass er es liebt. Er beweist der Erwählten täglich durch Frühstück machen, Geschirrspüler ausräumen, Staubsaugen, Rasenmähen, Einkaufen gehen, Auto waschen. Flüstert er ihr, versehentlich fast, dennoch einmal ein Ich liebe dich zu, schimpft sie ihn einen faulen Hund, der nur gute Stimmung machen wolle, ohne dafür zu hackeln.
Ach, sehr schön. Josef Maria Harder. Toll.
Ja, das ist, aber das ist wirklich so. Ey. Kaum schenkst du einmal Blumen irgendwie, ja, hast du ein schlechtes Gewissen.
Ja, kann ich bestätigen. Da ist immer dann irgendein Hintergedanke, vermutet man. Ach, ich sehe ihn gerade, ich habe seine Seite gerade aufgemacht. Sehr freundlich. Ja,
und dieses Hackeln bedeutet schwere körperliche Arbeit verrichten.
Ach so,
ja, okay. Schimpft sie ihn einen faulen Hund, der nur gute Stimmung machen wolle, ohne dafür zu hackeln. Okay. Also hackeln ist dafür zu arbeiten. Einfach nur ein fauler Hund, der nichts tun will. Dabei beweist es der Liebten. Ich frage mich, wie viele sich jetzt gerade erkennen.
Viele.
Weißt du, so viel machen, aber ständig irgendwie als fauler Hund geschimpft werden. Deswegen fand ich dieses Gedicht sehr schön, weil es auch hinten nochmal so eine ganz andere
Man wartet aber Windung auch drauf. Hat, ne? Also wenn es anfängt mit jeden Morgen Frühstück machen und so, denkt man sich schon, irgendwas kommt dann noch am Ende.
Ja, Liebe zeigen. Josef Maria Harder, der, habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt, er hat es auch gar nicht geschrieben, in welchem Buch das ist, der sicherlich auch Bücher geschrieben hat. Ich werde das jetzt einfach mal hier gerade mal ganz kurz. Kommt Josef Harder, aber sie heißen witzigerweise Beise Josef und deswegen hat er sich schnell auf Maria dazu gedichtet.
Also in Bayern und Österreich ist es kein seltener Name, der Sepp. Er hat selber auf seiner Seite hingeschrieben eigene Bücher, das sind aber glaube ich auch eher Anthologien. Fugenpreisen, Rolle du Knolle, spitze Gedichte und Grimassenschneideversuche, Texte zum Schmunzeln und Runzeln. Genau, also insofern 2014 allerdings. Und dann ganz viele Beiträge in Anthologien, Zeitschriften und Kalendern. Also er ist sehr eifrig. Oh ja, das ist eine sehr lange Liste. Also der macht schon vieles. Und er veröffentlicht offenbar auch viel im Internet unter aphorismen.de zum Beispiel. Und genau, Seite von Klimaschutzbaustelle.
Hier, genau. Aha. Aber Grimassenschneideversuche sind Texte zum Schmunzeln und Runzeln. Mhm. Dann Rolle du Knolle. Das sind spitze Gedichte, Poesie 21. Also ich weiß nicht, ob er, das sind schon eigene Bücher. Und Fugenpreisen, eine deutsch-österreichische Antonologie.
Ach, Antonologie, siehst du, da habe ich direkt drüber weggelesen.
Von Anton, was mit Anton? Eine Antonologie, das ist 21 erschienen.
11.
Was? Ach, 2011, genau, richtig. Von daher, das sind drei eigene Bücher. Grimassenschneideversuche, Rolle du Knolle und Fugenpreisen, alles kleingeschrieben. Fugenpreisen.
Aber schön, dass ich den jetzt über dich kennengelernt habe, siehst du?
Ja, Josef Maria Harder.
Den kannte ich noch nicht. Cool.
Super.
Sehr nett. Ja, ich gucke auf unsere To-Do-Liste für heute, aber wir sind schon fast wieder durch. Jetzt kommt noch die Nachlese für unsere Steadies, aber ansonsten, glaube ich, war es das. Ich habe übrigens wieder unter liesundtas@gmail.com eine Nachricht mit einem Lesezeichen bekommen. Ich sammle jetzt wieder ein paar. Also wenn ihr Lust habt, uns ein Bild von euren Lesezeichen zu schicken, dann schickt uns das per Mail an liesundtas@gmail.com und dann, wenn ich wieder ein paar habe, stelle ich sie wieder auf unsere Seite und bei Instagram rein. Und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit eure Buchtipps schicken, entweder per Mail, ausgeschrieben sozusagen als Text oder gerne auch als Sprachnachricht. Da freuen wir uns besonders, damit wir auch eure Stimmen mal hören. Vielleicht kann uns ja Fran mal einen Buchtipp dann irgendwann mal auf Deutsch einsprechen.
Ja.
Geben wir ihr gleich mal eine Hausaufgabe. Aber das ist wahrscheinlich also es würde mir total Angst machen, wenn ich jetzt auf Französisch oder sowas einen Buchtipp einsprechen müsste. Das könnte
ich. Dann frage ich mich gerade, ob Fran vielleicht auch Zwei in einem Leben eventuell schon gelesen hat. Mhm. Das Buch, das ich ja neulich vorgestellt habe.
Zwei Leben meinst du, oder?
Nee.
Zwei in einem Leben. Ich war gerade bei Ewald.
Von David Nichols, der ja Zwei an einem Tag geschrieben hatte. Das war ja auch so erfolgreich verfilmt. Und das ganz neue Buch von ihm, das ist ja Zwei in einem Leben. Und dort geht es auch um eine Wanderung entlang der Küste, beziehungsweise einmal quer rüber von Küste zu Küste, aber auch ganz viel Wanderung. Ähnlich wie beim Salzpfad. Ne?
Stimmt.
Und ich frage mich, ob sie auch David Nichols schon gelesen
Bestimmt.
Hat. Ich will immer Mike Nichols sagen, deswegen musste ich gerade zögern. Mike Nichols.
Ja, ich kam gerade durcheinander mit Zwei Leben von Ewald Ahrens, den wir letztens hatten, insofern.
Zwei Leben von Ewald Ahrens, auch das ein wunderschönes Buch.
Ja, absolut.
Haben wir aber auch vorgestellt hier schon
genau,
in den letzten Wochen.
Genau.
So, Ja, herrlich, Herr Mann. Dann war es das wieder für heute.
Ja, wunderbar. Viele, viele neue Buchtipps. Ich lese ja gerade ein Buch, das uns eine Buchhändlerin mal vorgestellt hatte. Und zwar von, siehst du, ich habe den Titel vergessen, aber Laura Spence Ash, das jetzt auch, warte, ich muss es kurz, weißt du, mit dem Kind. Wie heißt es denn? Und dahinter das Meer natürlich. Aber das ist wieder das E-Book-Phänomen, dass man nie weiß, wie die Bücher heißen, die man gerade liest. Ja. Aber da geht es ja darum, dass eine Familie aus London während des Zweiten Weltkriegs ihre 10-jährige Tochter verschickt nach Amerika, alleine auf dem Schiff, damit sie da in Sicherheit ist. Und was für eine krasse Geschichte. Stell dir mal vor, du schickst dein Kind für 5 Jahre oder du weißt ja noch nicht für wie lange. Einfach in die Ferne, und zwar halt zu einer Zeit, wo du nicht mal kurz FaceTimen kannst oder mal eine SMS schreiben oder so, sondern die ist wirklich dann weg und du siehst sie 5 Jahre nicht, von 10 bis 15. Also ja, genau, das lese ich gerade und bin begeistert und kann mich dieser Empfehlung unserer Buchhändlerin damals nur anschließen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
Ich habe einen goldenen Tipp für alle, die einen Bestseller schreiben möchten.
Ja.
Oder ihr Buch verlegt haben möchten. Es muss was mit Wasser in den Titel. Ich sag dir, es funktioniert. Das war bei Caroline Wahl mit 22 Bahnen, Windstärke 17, beide Assoziationen mit Meer und Schwimmen und so weiter. Sehr erfolgreich. Du hast heute das zweite Buch mit dem Thema Meer. Weißt du, also man wird angezogen.
Ja. Bademeister durch ohne Himmel.
Bücher mit dem Titel Meer. Ja. Dörte Hansen ja auch so erfolgreich. Ja.
Das stimmt.
Zur See war das letzte. Ich sage dir, das spielt vielleicht im Unterbewusstsein der potenziellen LeserInnen durchaus eine Rolle, dass sie gerne, und ich schließe mich und dich da auch mit ein, gerne zu solchen Büchern greifen, die etwas mit Meer drin haben.
Gut, dass du mir das jetzt noch so schnell sagst, weil jetzt sind bald Herbstferien in Bayern. Das ist eine ganze Woche Ferien, die nicht alle haben, alle Bundesländer, aber hier haben wir sie zum Glück. Und es ist aber halt so eine Woche im November, wo du eigentlich nicht viel machen kannst, weil meistens schlechtes Wetter ist und sehr grau und kalt. Und ich habe mit meiner Familie beschlossen, dass wir daraus eine Kreativwoche machen und dass jeder von uns sein kreatives Projekt, das er schon lange mal so im Hinterkopf hat, mal umsetzt. Das heißt, ich schreibe mein Buch. Mein Sohn schreibt sein Computerspiel und mein Mann macht hoffentlich Musik. Also insofern, ich bin gespannt, aber ich werde jetzt diesen Roman natürlich sofort ans Meer verlegen. Klar.
Du schreibst einen Roman. Wie cool.
Ja, der liegt schon seit 7 Jahren, glaube ich, in meiner Schublade, so halb angefangen.
Nein, wirklich.
Ja.
Oh, so fangen die besten Geschichten an.
Ja, meinst du?
Er lag 10 Jahre in der Schublade und dann hat ein Verlag zugegriffen.
Du, diese,
bei Caro Wahl war es?
Ja. Diese Laura Spence Ash, entschuldige, diese Laura Spence Ash ist über 60 und hat mit 60 ihren Debütroman geschrieben.
Ja, super.
Ja. Siehst du mal, ich bin erst 48.
Und bei Caro Wahl war ja das Erstaunliche, dass sie wirklich mit ihrem allerersten Buch gleich so groß rausgekommen ist. Und bei ihr lief es natürlich über eine Agentur. Du musst eine Literaturagentur finden, die Interesse hat. Und ich glaube, sie hatte erst ein paar Seiten oder ein, zwei Kapitel geschrieben. Dann war die Agentur schon interessiert. Und die hat es dann Verlagen angeboten. Und 7 Verlage haben mitgeboten.
Wow.
Bei dieser bis dato unbekannten Debütantin, das muss man sich mal vorstellen, eine Geschichte, von der träumen die meisten AutorInnen, wie kann sowas sein? Und da war das Geheimnis eine einflussreiche Literaturagentin, dass man die für sich gewinnt.
Ich habe schon eine im Auge. Ich finde schon eine sehr sympathisch, aber sie kennt mich noch nicht. Insofern muss ich mal überlegen.
Ach so, okay.
Ja, genau. Aber es gibt ganz tolle Agenturen. Und ich bin froh, dass ich nicht mit 18, 19 irgendwie so wie Caro Wahl da so einen Riesenerfolg hatte. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist oder ob man dann so der Boris Becker des Literaturbetriebs wird und das einem zu Kopf steigt und man dann total unter Druck steht. Und man hat ja noch nichts erlebt, weißt du? Also man hat ja dann...
Ja, aber sie war ja schon 28. Und manchmal siehst du ja, man muss sich einfach nur gute Dinge ausdenken.
Meinst du?
Oder beobachten, in der Welt beobachten und ausdenken. Du siehst aber, Caro Wahl hat es einfach so, ich glaube, sie weiß bis heute selber nicht, warum das so ein Erfolg geworden ist. Ja, also es ist ja kein Überbuch, also auch 22 Bahnen, auch wenn es dein Lieblingsbuch des Jahres war. Aber es ist ja kein Überbuch, wo man sagt, wo kommt diese Sprache her? Wo kommt dieses Wissen her? Diese ganzen Ebenen, die sie miteinander verknüpft, dieses Magnus Opus, ist es ja gar nicht. Es ist eine ganz einfache, schlichte, liebevoll geschriebene Geschichte, die hat ein paar hübsche Sachen, bei der man aber nicht unbedingt davon ausgehen konnte, das wird das Buch des Jahres und verkauft 300.000 bis heute. Ja, das würde man ja nicht denken. Und also es ist weiter eine erstaunliche Geschichte.
Das stimmt, aber wir gehen jetzt einfach rüber in die Nachlese mit unseren Steadies und quatschen da ein bisschen noch weiter darüber. Und dann erzählst du mir, wie Caro Wahl wirklich war im Gespräch. Also, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Jetzt ärgert sich Caro Wahl, wenn sie uns jetzt gerade zuhört.
Das ist, ja, dann muss sie ganz schnell steady werden.
Was denn mich in welche?
So habe ich es geschafft.
Wobei Caro Wahl kann sich das mittlerweile leisten, steady zu werden.
Siehst du.
Also, ja, weil die ist ja. Ja,
dann,
gut, alles
dann
weiter.
Wir machen
alles
das jetzt weiter. So ein Steady, one at a time, weißt du, genau. Tschüss.
Tschüss ihr.